die geilste Promo ist ja, wenn Dritte über dich reden. Ne? Und ich habe halt so ein Netzwerk, was heißt Hacks? Im Grunde genommen, das war das, was echt auch irgendwie durch einen Zufall entstanden ist. Wenn ich habe immer vielleicht ein, zwei Leute mit, die dann halt sich unters Volk, sage ich mal, mischen und halt dann, sobald die wissen, ey, da ist jetzt irgendein interessantes Thema, das könnte voll interessant für AK sein, dann gehen ja kurz rein, stellen sich vor und ey, so, ey, ich habe gerade das Gespräch mitgekriegt, ich muss euch unbedingt jemanden vorstellen, der wäre ein riesen Mehrwert für euch oder generell, der könnte euch vielleicht helfen.
Meine Freunde, willkommen zurück bei The Chainless Life, deinem Podcast für ein freies, selbstbestimmtes Leben. Hier spricht dein Host Misha und gemeinsam tauchen wir heute wieder in eine Chainless Experts Episode ein. Und zwar hatte ich das Vergnügen, mit AK zu sprechen. Wenn du wie ich in den 90ern geboren wurdest, dann hast du vielleicht schon mal von der deutschen Boyband Overground gehört. Warte, ich gebe dir mal ein kleines Intro. Schick mir ein Engel. Also wenn du das schon mal gehört hast, dann weißt du auch, wie AK damals bekannt geworden ist, nämlich über die TV-Serie Popstars, was ihn damals dann auch auf die Bühne gebracht und damit auch ins Rampenlicht katapultiert hat. Aber dabei blieb es bei weitem nicht, denn AK hat danach auch den Sprung vom Boyband-Sänger und Talent zum Multiunternehmer und damit auch Produzent gemacht. Das heißt, er hat angefangen, sein Netzwerk aufzubauen und hat in dieser Zeit auch mit Größen wie Alberto, Kollega und sogar Dwayne The Rock Johnson zusammengearbeitet und hat dadurch damals die noch sehr junge YouTube-Szene mit der damaligen Rap-Szene zum ersten Mal so richtig ins Marketing-Rampenlicht gebracht und damit kann man auch wirklich schon fast sagen, Geschichte geschrieben. Und genau so ist dann auch ganz organisch seine Werbeagentur Sugar Agency entstanden, die sich über die Zusammenarbeit mit weiteren Künstlern wie Echo Fresh und Farid Bang über die letzten Jahre sehr stark weiterentwickelt hat. Und mittlerweile ist AK auch wirklich ein Multiunternehmer geworden, darüber sprechen wir heute auch und gehen mal wirklich so in die Skills rein, die es gebraucht hat, um heute hier zu stehen, um eben nicht nur eine Eintagsfliege zu sein, so wie es auch viele Leute damals waren, die bei Popstars irgendwas gewonnen haben, wie es eben AK geschafft hat, hier durch vor allem seine Passion und auch seine Leidenschaft fürs Marketing, aber jetzt kommt's, sein Skill im Bereich Netzwerken wirklich ganz nach oben zu kommen. Und zum Thema Netzwerken sprechen wir heute ganz spezifisch, weil es auch ein Thema ist, was für dich nochmal sehr interessant sein könnte, in meinen Augen auch wirklich entscheidend ist. Denn wer heute wirklich weiß, wie man richtig netzwerkt, der ist der Masse auf jeden Fall was voraus, vor allem wenn man eben weiterkommen will im Leben. Und deswegen wirst du heute auch von sehr viel Expertenwissen hier profitieren. Auch ich habe wirklich von dieser Folge nochmal persönlich ein paar sehr starke Value Nuggets rausgezogen, worum es beim Netzwerken eben wirklich geht und warum du vielleicht gar nicht bei irgendwelchen Network-Events teilnehmen musst, um ein wirklich guter Netzwerker zu werden. Das und vieles mehr wirst du hier heute bekommen. Und jetzt sage ich viel Spaß und gute Unterhaltung mit AK. Wir haben ja jetzt gerade vorhin noch über das Thema Passion kurz gesprochen, dass du darüber sehr gerne sprichst und ich finde das Beispiel, was du jetzt gerade hier an den Tag legst, dass du in dieses Gespräch kommst mit einer Erkältung und sagst, fuck it, Mann, auch wenn es mir gerade nicht 100% geht, I'll do it, because ich habe mich gefreut. So.
Voll, ich habe mich riesig gefreut. Ja, also vorgestern wäre es wirklich schwer gewesen, Passion hin oder her, Digi, aber da wäre ich nicht dazu in der Lage gewesen. Ich bin immer noch K.O., aber ich habe mich so sehr gefreut, dass ich konnte gar nicht absagen. Deswegen schön, dass es geklappt hat. Ich hoffe, dass es dir besser geht auf jeden Fall, gesundheitlich. Und aber wir ziehen jetzt durch und werden einen coolen Talk haben.
Ja, Mann. Von Brasilien nach Essen. Das ist doch eine geile Connection hier.
Ja. Ah, du bist in Brasilien?
Ja, ja.
Aber jetzt gerade?
Ja, ja. Also ich lebe ja auch ein bisschen überall. Und deswegen kenne ich es auch sehr gut mit dem Reisen, oder? Das ist, ich werde sehr selten krank, aber wenn es mich mal so ein bisschen erwischt, dann ist es meistens nach einem Flug, oder? Es ist so.
Bei mir genauso. Ich kam vorgestern aus Dubai und war ein bisschen zu locker angezogen im Flieger.
Ja, genau.
Und dann hat sich alles gerecht und seit vorgestern bin ich eigentlich komplett K.O. Aber naja, ey, cool, Brasilien. Da war ich bei der WM in Brasilien, in Rio, da war ich damals mit Alberto und Co. Das war ziemlich geil. Ist richtig cool.
Ja, du hast ja auch ein krasses Travel-Life wahrscheinlich. Vielleicht nicht mehr so wie früher, ich weiß es nicht. Wie viele Länder bereist du noch jedes Jahr? Weißt du das etwa?
Also hauptsächlich gibt es so drei Länder, die ich eigentlich regelmäßig im Jahr bereise. Das ist halt Dubai, Kroatien und ja, sonst halt die Dachregion an sich, also sprich Österreich oder Schweiz, also eigentlich vier. Sonst bin ich eigentlich relativ wenig unterwegs, außer sind halt Shows, irgendwelche Jobs oder so. Aber ansonsten eigentlich Dubai und Kroatien, Deutschland. Mhm. Das ist so eigentlich dieses magische Dreieck, wo ich mich immer befinde.
Was geht in Kroatien, wenn ich fragen darf?
In Kroatien habe ich seit 5 Jahren eine Gastronomie, also eine Lounge am Meer, so eine Beach-Lounge. Und mache da seit 7 Jahren auch Partys, Events und Bookings mit diversen Künstlern weltweit und kombiniere das halt so mit meiner Lounge und mit den Venues vor Ort. Und deswegen habe ich mich da auch mit der Gastronomie ein bisschen niedergelegt, sage ich mal, und kombiniere halt das Netzwerken auch da vor allem, weil das so die einzige Anlaufstelle ist auch für die ganzen Künstler. Wenn die auf der Insel landen, kommen die alle halt in die Soul Sugar Lounge nach Kroatien.
Auf welcher Insel genau ist es in Kroatien?
Ja, das ist Novalia, Zrce.
Novalia, okay, muss ich mal abchecken.
Ja, ist halt eine Partyinsel, aber wunderschön, es ist sehr geil auf jeden Fall. Und stark.
Und wie ist es entstanden? Also das ist ja sicher auch wieder ein Passion-Project, sonst würdest du es ja nicht machen, so eine Beach-Lounge. Sonst würdest du ja nicht immer nach Kroatien fliegen. Wie kann man sich das vorstellen? Wie kommt das plötzlich in so ein Leben rein?
Also ich habe relativ früh angefangen, so diese Superpower meiner Passion herauszufinden. Also bei mir war es halt immer die Musik gewesen. Und ich habe halt immer versucht, die Musik, soweit es geht, eigentlich auf die Industrie zu projizieren. Und ich habe damals halt mit Shows angefangen in Kroatien. Ich wurde da gebucht, ich habe da Künstler vermittelt und habe halt das Potenzial an der Insel gesehen. Wir reden da gerade wirklich von 20.000 Teenagern, richtige Shisha-Raucher-Zielgruppe, und es gibt keine einzige Shisha-Bar auf der Insel. Dann habe ich halt aus Jux meinem Booker damals gesagt und jetzigen Partner lustigerweise, hey, wenn hier mal was frei wird, sag Bescheid, ich möchte auf jeden Fall hier eine Shisha-Lounge aufmachen. Und natürlich wurde man halt so ein bisschen, nicht ernst genommen oder ja, Träumer oder ja, alles cool. Und dann hat er mich halt tatsächlich nach einem halben Jahr angerufen, Eike, hier wird gerade was angebaut, willst du einsteigen? Und die sind halt alle davon ausgegangen, dass ich sage, ja, habe ich mir anders überlegt oder so. Oder habe ich gesagt, ja klar, let's go, schick mir Exposé. Ich bin rübergeflogen, habe mir das angeschaut und bin direkt eingestiegen. Und habe dann auch wieder gemerkt, dass durch die Musik, also sprich die Partys, ich wieder in einen anderen Geschäftszweig reingekommen bin. Und das war halt die Gastronomie. Ich habe auch die Gastronomie nach meiner Partyreihe benannt, also Soul Sugar. Und kombiniere das halt so im Grunde genommen mit Partys, Events und Hanging Out und Networking. Und seit 5 Jahren habe ich halt die Lounge da und es ist halt ein reines Saisongeschäft, also sprich von Mai bis September. Und deswegen ist es auch relativ entspannt. Ich muss halt nicht jeden Tag irgendwie vor Ort sein. Und aber funktioniert sehr gut und ich bin sehr happy.
Geil, geil. Was mich jetzt gerade interessieren würde, das ist Soul Sugar, das habe ich ja auch bei der Recherche überall gelesen, also auch Soul Sugar Agency, das ist ja schon lange bei dir in deinem Feld. Was hat das für eine tiefere Bedeutung? Also was genau bedeutet das für dich und wie bist du darauf gekommen?
Ja, also Soul Sugar heißt ja im Grunde nichts anderes als Zucker für die Seele. Mhm. Und das war es halt im Grunde genommen immer bei allem, was ich damals getan habe mit der Musik. Ich habe halt Soul und dieses Wort Sugar an sich im Slang ohne R war sowieso im urbanen Gang und Gäbe und hieß früher als Künstlername, jetzt mich mit zu outen, ich glaube, ich auch noch nie erwähnt, aber mal ganz früher hieß ich sogar Brown Sugar. Und ich war jung, sehr jung. Und dann ging es halt darum, ich musste halt einer Partyreihe Namen geben, die eigentlich gar nicht geplant war. Und bin halt irgendwie auf Soul Sugar gekommen, weil Soul so der Ursprung meiner Meinung nach von dem ganzen urbanen Ding ist. Und deswegen dann Soul und Sugar. Und hab dann halt auch Sugar, also ich versuche Sugar irgendwo überall einzubauen. Ob es jetzt meine Agency ist, die Sugar Agency, ob es die Soul Sugar Lounge ist, ob es Sugar Travel ist. In Zukunft haben wir auch ein, zwei Projekte vor und Das ist auch das einzige Logo, was ich hier habe. Das ist das Logo von Soul Sugar. Das habe ich mir lustigerweise damals in Hollywood stechen lassen. Da habe ich das erste Mal meine Party in Hollywood gemacht. Aha. Und bin halt am Boulevard entlang gelaufen. Und da sind halt super viele Tattoo-Läden. Und musste halt so für mich selber realisieren, ey, du bist gerade mit deiner Partyreihe aus Deutschland in den Vereinigten in den Staaten so und machst deine Party in fucking Hollywood. Und ich bin dann einfach so reingegangen, hab dem das Logo gezeigt. Ich so, ey, guck mal, ich will das jetzt verewigen. Stech mir bitte das Logo. Und hab halt seitdem an so dieses Soul Sugar Logo da. Und ja, das bringt mich halt immer so zum Ursprung zurück, dass halt damit alles angefangen hat, dass ich der Musik alles zu verdanken habe und vor allem halt dem Namen Soul Sugar.
Geil, Mann. Geil. Jetzt, weil du gesagt hast, ich war noch jung vorher. Ich war auch sehr jung noch, AK, als ich damals das Lied, das kann ich mich nämlich noch gut erinnern, Schick mir ein Engel, ich schwör's dir, Mann. Das ist ja wirklich noch.
Und du wärst ein cooles Boyband-Member auch gewesen. Ich hätte dich sehr gerne in der Band gehabt, Alter, so wie du aussiehst und dein Charisma, das hätte auf jeden Fall sehr gut gepasst. Shit.
Ja, das Ding ist, ich habe meine Stimme, glaube ich, nie wirklich entdeckt, bis vor kurzem, dass ich wirklich auch singen will. So. Also nicht so richtig so Pop singen, aber ich merke schon, dass auch die Stimme so ein geiles Instrument ist, um sich auch im Körper geiler zu fühlen.
Absolut.
Ja. Absolut. Singst du heute auch ab und zu noch so für dich?
Ja.
Schon,
ja, jeden Tag eigentlich. Das kriegst du auch nicht raus. Ob auf Toilette, in den bescheuertsten Situationen, man singt immer irgendwas vor sich hin. Und ich bin halt sehr oft auch im Musikstudio noch mit anderen Künstlern von mir. Ich helfe sehr vielen Künstlern. Helfe denen bei Melodien, bei Aufnahmen, guide die ein bisschen, was sie zu tun haben. Mhm. Und dementsprechend bin ich halt da immer im Loop und halt auf meinen Events, also auf meinen eigenen Events, hauptsächlich halt in Kroatien jede Saison, hoste ich auch jede Veranstaltung. Sprich, ich bin halt am Mikrofon und sorge halt für Stimmung, jam über den einen oder anderen Song und Instrumental und das eine oder andere A Cappella und schau einfach, was gerade passt. Und ja, und so bin ich halt immer noch trotzdem im Geschehen so drin. Also ich sehe auch, was funktioniert, was wollen die Leute hören, wo sind die auch abgefuckt, was wollen die nicht hören. Es ist halt super wichtig für mich auch, mit dem Flow zu gehen, also sprich zu schauen halt, was wollen die, wie kleiden die sich, was sind so die Dance-Floor-Filler, was feiern die, was feiern die nicht und ab wann gehen die nach Hause, wieso gehen die nach Hause. Also ich recherchiere super viel und super gerne auch. Mhm. Aber auch nur immer musikbezogen. Ich kombiniere das immer irgendwie mit der Musik. Und das hilft mir halt sehr, auch im Marketing. Mhm.
Ja, jetzt haben wir viele verschiedene Sachen gehört. Jetzt haben wir das Marketing gehört, die Launch, deine Vergangenheit bei Overground, die ich eben noch wirklich selbst miterleben konnte. Deswegen weiß ich auch, wer du bist und habe dich natürlich auch über die Jahre immer so ein bisschen wieder verfolgt. Aber vielleicht ist für die Leute, die hier reingetuned sind, die noch nie von dir gehört haben, wie würdest du die Frage beantworten, wer bist du?
Ja, also ich bin eigentlich ein musikbegeisterter Junge, Mann und habe damals halt meinen Durchbruch in Deutschland mit der Boyband Overground gehabt, bekannt aus Popstars, war halt knapp 4 Jahre in der Boyband und habe halt darauf aufgebaut und bin halt im Grunde genommen vom Boyband-Mitglied zu einem Gangster-Rapper-Manager und also im Grunde genommen so beide Welten eigentlich mitgenommen. Ich habe eigentlich alles gesehen so und weil wenn mich auch heutzutage jemand fragt, sagt, ey, was machst du eigentlich? Dann sage ich dir immer, ey, frag mich lieber, was ich nicht mache. Diese Frage kann ich dir eher beantworten, weil ich habe mich einfach dazu entschlossen, diese ganze Entertainment-Bubble, in der ich mich befinde seit über 20 Jahren, komplett auszuschöpfen. Viele verlassen sich ja immer so auf ein Steckenpferd, aber ich habe wirklich halt geschaut, dass ich auf super viele Pferde setze, aber auch nur so lange es mir auch Spaß macht. Und deswegen hat man das Management, hat man die Gastronomie, die Partyreihe, selber Musik und die Agentur, Angestellte, Kampagnen und so weiter und so fort. Und wenn du das alles nochmal zurückverfolgst, hat es immer alles mit Musik zu tun und alles mit der Passion. Und dementsprechend bin ich einfach ein Musikliebhaber, der die Musik immer auf die Industrie versucht zu projizieren und das im Marketing sowie auch im täglichen Leben so. Alles verbinde ich irgendwie mit der Musik. Mhm. So, das ist halt so. Also von Boyband bis Manager des Gangster-Rappers oder bis. Also es ist alles mega kontrovers. Ich habe dementsprechend natürlich auch super hart zu kämpfen gehabt, muss ich auch sagen. Man wurde natürlich nicht ernst genommen. Mhm. Man muss sich halt vorstellen, du hast halt diesen Popstar-Stempel und vor allem noch eine Boyband. Hast ja nicht nur als Solo-Artist gewonnen und Boybands in Deutschland, generell weltweit war ja immer so ein bisschen, sage ich mal, für den einen oder anderen corny, cheesy, ein bisschen lustig und süß. Und eigentlich wollte es nie dieser süße und lustige Junge sein. Aber ich glaube, durch die Art und Weise, wie wir uns auch nicht nur verkauft haben, sondern wie wir auch wirklich waren damals als Band, wurden wir halt voll akzeptiert. Also du musst dir halt vorstellen, Micha, wir waren wirklich über 4 Jahre als Band zusammen, sind bis heute noch in einer WhatsApp-Gruppe, schreiben geil. Alle 2 Tage zusammen.
Das hätte ich dich eben gefragt, ja.
Geil. Ja, und wir haben uns nicht ein einziges Mal gestritten. Nicht ein einziges Mal bis heute, 20 Jahre lang, gab es nicht ein Argument, nicht gar nichts. Wir waren uns immer einig, wir waren immer eine Hand so und das war halt ganz cool. Und dementsprechend war es vielleicht auch einfacher, bei dem einen oder anderen auch nicht nur Vertrauen aufzubauen, sondern auch seine Expertise auch weiterzugeben und ihm den auch zu vermitteln, ey, ich bin so, wie ich bin und ich verstelle mich nicht. Und ich bin jetzt nicht nur diese Kunstfigur, sondern ich bin so, wie du mich kennst, so bin ich einfach.
Was mich auch interessieren würde in diesem Bezug, die Lyrics, die ihr damals gesungen habt, habt ihr die selbst geschrieben? Kamen die so aus euren persönlichen Lebenserfahrungen? Weil die waren ja zum Teil auch ziemlich heftig, würde ich jetzt mal sagen. Also da war schon so ein emotional load dabei.
Teilweise, also beim ersten Album habe ich teilweise mitgeschrieben. Ich habe ja auch damals so ein bisschen gerappt oder getoastet, nennt man das, so ein bisschen Reggaeton, so wie Shaggy, Imitator war ich so mehr oder weniger. Ich habe dann halt ein bisschen so, diese Sachen habe ich teilweise selber geschrieben. Ich habe sehr viel getoplined, also sprich die Melodien gemacht und wusste aber damals gar nicht, dass man dafür wirklich Credits kriegt. Also ich habe gar nicht darauf bestanden, irgendwie, ey, trag mich meine GEMA mit ein oder was auch immer. Weil wäre es so gewesen, hätte man jetzt vielleicht auch den einen oder anderen Euro mehr. Mhm. Oder die ein oder andere Rechte mehr. Aber beim zweiten Album habe ich es halt gecheckt und habe halt beim zweiten Album, glaube ich, mit als einziger aus der Band so 6 Songs mitgeschrieben. Unter anderem 3 Singles oder 2 Singles. Und ja, das schon. Aber ansonsten, weil es sehr schnell gehen musste, war schon sehr vieles vorproduziert, vorgeschrieben, vorgeghostet. Und dann hieß es einfach, geht rein und macht mal einfach eure Version daraus.
Genau.
Und dann haben wir es auch getan. Lustigerweise sollte Schick mir einen Engel gar nicht die erste Single werden. Das weiß eigentlich auch keiner. Es war damals ein anderer Song. Es war sogar, glaube ich, ein Albumsong, der hieß One for the Money. Es war so ein englisch-deutscher Song. Und der sollte eigentlich ursprünglich die erste Single werden, weil das so voll auch wieder zum Thema gepasst hat. Aber unser damaliger Labelmanager und Produzent hat gesagt, ey, wir machen genau das Gegenteil. Wir gehen jetzt einfach mit einer deutschen Ballade raus, was damals so voll neu war für eine Boyband aus Deutschland. Und es hat super funktioniert. Und seitdem an ist man derjenige von Schick mir einen Engel. Wenn man jetzt irgendwo rumläuft, bist du nicht der von Schick mir einen Engel? Und sage, ja, das bin ich.
Ja, Mann. Und das ist jetzt natürlich auch die spannende Frage, die ich habe an dich, weil wie hast du jetzt diesen Übergang auch geschafft, oder? Vom Popstar zum ich würde es mal sagen, zum Businessman. Also am Ende des Tages, du machst vieles, aber es ist alles Business. Du bist Entrepreneur, du bist Unternehmer, du steuerst Sachen, du bist der oben steht und die neuen Trends sieht und dann diese Trends bei sich verarbeitet und dann wieder runtergibt und Leute dann entsprechend auch wieder fast schon so wie es ein bisschen orchestriert. Und das ist ja eine Fähigkeit, die in meinen Augen ja viel potenter ist, als nur jetzt eine Sache zu machen und ein bisschen hinter dem Mikrofon zu stehen. Das heißt, kann man sagen, das war ganz bewusst alles so Step by Step oder gab es da vielleicht auch Zufälle? Also vielleicht mal so ein bisschen die Story mitzunehmen.
Ja, mega, sehr wichtig. Ich hätte halt niemals gedacht, dass ich irgendwann mal hinter der Kamera und hinter der Bühne stehen werde. Für mich war das immer halt so Gesetz, so du gehörst auf die Bühne, das wird so dein Leben lang sein und da wirst du auch nicht runterkommen, da kann kommen, wer will und solange dir Gott noch die Gabe gibt und du gesund bist, wirst du halt singen, Musik machen. Nur irgendwann mal waren wir wirklich so ausgebrannt als Band, weil wir halt auch das letzte Jahr uns selber gemanagt haben. Wir waren als deutsche Boyband in Japan auf Tour. Also ja, auch die Japaner haben Schick wie ein Engel da gesungen. Und hat sich ein bisschen strange angehört, aber war ganz cool. Auf jeden Fall. Und dann haben wir gesagt, ey, wir machen eine Pause. Und aus der Pause wurde halt so dieses Auseinanderleben. Und jeder hat sich ein bisschen selber da hier dahin orientiert, eine dahin orientiert. Und irgendwann haben wir gesagt, ey, wir machen jetzt einfach diesen Break. Und dieser Break ist bis heute sozusagen diese Auflösung gewesen. Aber während dieser Phase, wo du einfach so ein bisschen abschalten wolltest von Onstage, kamen halt super viele Leute, die halt von dir auch Ratschläge wollen. Und du hast dann einfach unbewusst gemerkt, so, weil du jetzt auch endlich dir Zeit nehmen konntest dafür, dass du wirklich denen helfen kannst. Und das hat super viel Spaß gemacht. Und das hat mich teilweise sogar genauso erfüllt, wie auf der Bühne zu sein. Weil irgendwann mal kommst du einfach an einen Punkt, da willst du Sachen einfach weitergeben. Und das war halt so der Punkt. Damals hatte mich halt, habe ich halt den Künstler und einer der ersten YouTuber Alberto kennengelernt. Alberto war damals halt im YouTube-Game so die größte Legende und er hat mich halt gefragt, ob ich ihn managen will. Und da habe ich ihn halt so, also nicht ausgelacht, sondern ich habe halt so nicht verstanden, was er meinte, und habe halt so gelacht und meinte zu ihm, so, was soll ich denn bei dem managen, Digga? Weil ich kannte halt nur dieses Thema Management aus der Musik oder aus dem Sport vielleicht oder aus der Schauspielerei. Aber was soll ich bei dem YouTuber managen? Ich mache doch nichts anderes, als ein Video hochzuladen bei YouTube. Mhm. Und dann meinte, ey, Bro, glaub mir, und es ist die Zukunft, und es ist cool, und bla, und hast du nicht gesehen, und ich so, ey, ich bin am Start, so, wir sind eh gerade, wir leben so nicht weit voneinander entfernt, lass uns ab und zu mal sehen, und ich begleite dich gerne mal auf ein paar Shows oder Jobs. Und dann habe ich auch erstmal gemerkt, wo diese Reise hingeht mit YouTube und Social Media, und was auch so die Industrie bereit war, sage ich mal, teilweise auch zu offern. Und dann habe ich gesagt, okay, das wird jetzt wirklich spannend, weil einerseits können wir, also ich glaube, es war noch nie so, dass man selber so kreativ sein kann und dafür Geld kriegt. Also ich kannte das damals halt gar nicht. Also wenn ich was veröffentlichen wollte, Musik machen wollte, musste ich bei einem Major signen, also bei einem großen Major-Label, so dass die Musik rausbringen. Mhm. Aber der YouTuber oder der Influencer durfte halt seit diesen 10 Jahren knapp eigentlich fast alles machen, worauf der Bock hat, wovon ich eigentlich immer geträumt hatte, dass keiner judgen sollte, sondern ich mache das, worauf ich Bock habe, und ich verdiene damit Geld, wenn ich es richtig mache. Und wenn ich davon überzeugt bin, dann klappt es auch. Und das konnten die halt machen. Und dann habe ich ihn halt begleitet und habe hier das eine oder andere Ding mitgerockt, ein bisschen verhandelt für ihn, ein bisschen mitkonzeptioniert. Und dann wurde die Marke Albert auch größer und größer. Und dann habe ich ihm auch damals gesagt, ich so, ey, das ist bei aller Liebe, du bist da jetzt noch irgendwie in einem anderen Netzwerk drin. Also damals, wie bei der Musik, das Label war es für YouTuber Netzwerke. Das heißt, die waren irgendwo gesigned, und dieses Netzwerk sorgte dafür, dass du halt Deals kriegst und die verhandeln für dich und monetarisieren dein YouTube und deine Social-Media-Kanäle. Dann habe ich ihm gesagt, ey, lass doch selber einfach ein Netzwerk öffnen. Wir sind doch das größte Netzwerk mit dir eigentlich und mit mir und der Musikszene. Und diese beiden Welten, ich glaube, das ist eine geile Kombo. Hm. Und relativ schnell hat er gesagt, ja, macht voll Sinn, let's go. Weil das Netzwerk hat nichts anderes getan, als einfach Jobs, die für ihn reingekommen sind, einfach weiterzugeben. Und dafür haben die sich halt ihre 40-50% teilweise oder 20, was auch immer, auf jeden Fall ihren Cut genommen fürs einfach Weiterleiten. Und da habe ich ihm gesagt, ich so, ey, ist ja nicht so, dass sie akquirieren für dich, dann würde ich es vielleicht verstehen, aber es geht gerade nur um dich und ich verhandle hier für dich und mache das für dich und hole das Optimum raus. Lass das doch selber machen. Und wir bauen halt mit deinem Namen, mit deiner Reichweite andere Künstler auf, und ich versuche, meine Musiker in diese Social-Media-Welt reinzubringen und von deinem Knowledge und von diesen Kunden, die wir jetzt schon haben, vielleicht zu profitieren. Und dann haben wir relativ schnell die Sugar Agency gegründet damals zusammen und haben genau das umgesetzt. Wir haben halt Leute groß gemacht, haben zusammen Videos gedreht, Content kreiert und so weiter und so fort und haben halt super viel gemacht, ob online, offline. Mit Alberto war ich übrigens auch in Brasilien, damals war das ein Job von Vodafone, und haben halt damals für Vodafone eine Kampagne gemacht während der WM. Und so kam es dazu, dass ich halt den ersten Künstler gemanagt habe, weil ich gemerkt habe, dass die, ja, also die Erfahrungswerte, die du hast, einfach teilen musst, um halt jemanden vielleicht dahin zu bringen, wo du schon warst und dass er es auch mal erfahren soll, wie schön es ist, sowas, also für das, was man halt gekämpft hat oder was man mag und liebt, halt seine Lorbeeren kriegt. Und das war damals so im Grunde genommen für mich Alberto und die Szene. Ja, und dann kam halt mehr und mehr Künstler dazu und so hat sich das alles eigentlich wiederholt.
Und bis zu den ganz großen, also die ganz großen Rapper Deutschlands, die du auch betreut hast, also bis hin zu Kollega, das ist dann hat sich einfach so potenziert, Step by Step.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also Kolle habe ich damals mit Kolle kam ich damals das erste Mal in Berührung. Da habe ich irgendwann mal während der Bandzeit kam jemand zu mir und meinte, ey, hast du gehört, was Kolle über dich gerappt hat? Und dann habe ich gedacht, hä, nee. Und damals kannte ich Kollega noch gar nicht. Und also ich kannte halt, ich habe mich gar nicht so großartig mit Deutschrap so befasst. Und Kolle war damals halt lyrisch wie heute so der Größte, aber halt im Underground-Rap auch nochmal super gefürchtet. Und er meinte, er hat diese eine Line gedroppt, ich komme mit AK wie Overground und auf Kommando ziehen sich die Playmates die Hosen aus. Und dann habe ich so gelacht. Und 3 Jahre später habe ich ihn halt getroffen, lustigerweise, beim gleichen Kunden wie Alberto. Also wir haben damals für das Spiel Battlefield eine Kampagne gemacht und kamen halt in den Raum. Und da saß halt Kolle und der hat halt damals seine Sprecherstimme für das Spiel lizenziert und haben uns das erste Mal halt nochmal so kennengelernt, obwohl jeder weiß, wer der andere ist. Und ja, haben uns kennengelernt, bisschen ausgetauscht, auch damals mit seinem Label-Manager connected und so. Und ich habe direkt halt so, ey, guck mal, ich bin jetzt in diesem Social-Media-Game drin. Und die haben direkt gesagt, ey, du kommst mit Alberto und so weiter und so fort. So, wenn ich was für euch tun kann in diesem Social-Media-Game und so, würde es mich freuen, wenn ich euch connecten könnte. Und so ist das halt zustande gekommen. Da habe ich halt Kolle mehr und mehr Jobs klar gemacht. Und auch ein ganz entscheidender Job, aber vielleicht können wir da später drüber reden, damals mit Dwayne The Rock Johnson, Kolle und Alberto. Und nach diesen ganzen Cases, die wir halt zusammen gemacht haben, hat er mich halt ja damals gefragt, ob ich halt sein Management machen will. Und ich, das war bei mir zu Hause, wir waren halt essen und das war für mich so voll so, ey, okay, so der größte Rapper so Deutschlands und so fragt dich gerade, ob du sein Management machen willst. Kannst du das überhaupt stemmen? Weil zu diesem Zeitpunkt habe ich auch Alberto nicht mehr gemanagt, weil Alberto keine Lust mehr hatte auf YouTube, auf Social Media. Er wollte halt raus aus dem Rampenlicht. Und das war halt nach so 2,5 Jahren. Weil er dachte, ey, ich habe jetzt alles gesehen, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich will wieder normal leben und so. Wofür ich halt vollstes Verständnis habe. Ich es aber halt nicht vielleicht getan hätte, aber wer bin ich, dass ich darüber urteilen kann, wie sich jemand anders fühlt, ja. Und bei Kolle hatte ich halt Angst, dass es vielleicht wieder passiert. Weil du bist halt bei jemandem da, der schon eigentlich so alles so auseinandergenommen hat. Mit seinem Album, mit seiner Musik. Ich glaube, damals war auch die King-Zeit, wo er, glaube ich, weiß ich nicht, 300.000 Einheiten verkauft hat oder sowas. Also geisteskrank für Deutschrap. Und dann habe ich halt ihn gefragt, so, ey, ich fühle mich wirklich geehrt so und wieso ich gerade so ein bisschen nachdenke, hat überhaupt nichts mit dir als Mensch oder als Künstler zu tun, sondern wie ready bist du, dass wir das noch durchziehen wollen? So, ne?
Ja, ist auch ein Investment für dich, oder?
Wenn du, voll, es ist absolut. Ja, wenn du
2 Jahre in jemanden investierst und dann sagt er, hey, ich habe keinen Bock mehr drauf, das ist kacke für dich.
Und ich wollte zu diesem Zeitpunkt wieder selber anfangen mit Musik. Weißt du? Und er meinte, ey, du kennst mich nicht und so, der Call ist unerschöpflich und ich werde nicht müde und so, wie er halt redet, so voll lustig. Und da habe ich gesagt, weißt du was, komm, wir machen es jetzt einfach. Ich habe voll Bock drauf. So. Und ja, und so haben wir halt wirklich alles mitgemacht, mitgenommen. Wir haben zusammen die die stärksten Kämpfe auch gemeinsam ausgetragen, in der Presse auch, gute wie schlechte Zeit noch zusammen durchgemacht, waren auf der ganzen Welt unterwegs, ob jetzt in New York, in LA, in Uganda und krass. Dubai und keine Ahnung, überall, waren wir halt überall unterwegs und ich habe ihn tatsächlich halt mehr gesehen als meine Ehefrau.
Wow.
Und aber ja, am Ende des Tages habe ich mich dazu entschieden und ich bereue auch nicht einen einzigen Tag und nicht eine einzige Entscheidung, weil alles, was da passiert ist, hat halt dazu gedient, dass alles gerade so gut läuft, im Grunde genommen, wie ich es will und wie ich es wollte. Und jede Entscheidung hat doch irgendwie Sinn. Ich glaube halt nicht an Zufälle, es ist alles Schicksal, es ist alles geplant. Und dementsprechend war das eine sehr schöne Zeit, weil man irgendwann mal halt, ich glaube nach knapp 4 Jahren, zusammen saß und gesagt hat, ey, ich habe für mich entschieden, ich kann dieses Daily Management nicht machen, weil es wirklich super viel war. Kolle selber war auch gerade in der Zeit, wo er sagte, ey, ich brauche jetzt auch ein bisschen so Pause, ich muss mich wieder selbst finden und so. Und dann ist es halt natürlich für jemanden, der halt komplett auf den Künstler fixiert ist, auch beruflich, schwer einfach so ins Nichts zu hoffen und zu warten und so, irgendwann macht er wieder was. Dann habe ich gesagt, ey, ist alles cool, ich bin nach wie vor da für dich so, wenn es um irgendwelche Jobs geht oder irgendwas da ist, ich bin am Start. Aber lass uns dann so darauf einigen, dass wir halt nicht mal dieses Daily Management Ding zusammen haben, weil nur so kann ich das jetzt auch stemmen, weil ich muss auch zusehen, was ich mache, wie ich mich entwickle, was ich aufbaue. Und so sind wir halt im Grunde genommen im Guten auseinandergegangen. Aber halt nur, was Daily Management angeht, aber wir arbeiten nach wie vor zusammen, wir machen auch super viele Sachen zusammen. Aber das war im Grunde genommen der Grund, wieso wir uns halt vom Daily Management getrennt haben.
Vielleicht mal hier so eine Frage in das ganze Thema Rampenlicht. Man will es und dann will man es nicht. Und da gibt es Leute, die sind so abgefuckt, dass sie nie wieder zurückkommen. Andere brauchen dann eben so Selbstfindungsphasen, in denen sie sich kurz mal wieder für sich zurückzonen. Was ist so deine Erfahrung als Manager und jemand, der selbst auch im Rampenlicht gestanden ist? Warum gibt es Leute, die sich da komplett ausbrennen, die nie wieder zurückkommen? Ist es eine Typsache? Ist es etwas, was man richtig oder falsch machen kann? Was sind da so die Dynamiken, die psychologischen?
Also viele wissen gar nicht, wie es, also es ist eigentlich relativ einfach, um sowas zu entgehen. Aber das ist etwas, was viele halt nicht verstehen, weil die einfach Existenzängste haben und denken, dass es falsch ist. Und zwar ist es pretty simple. Es ist einfach nur eine Pause. Viele müssen einfach eine Pause machen. Also auch zu einer Pike. Wenn du gerade was Krasses erreichst, machst, tust, etc., dann versuch eine Pause zu machen, verarbeite das alles, ne? Hol wieder die Wertschätzung rein, check erstmal, wofür du das tust. Und dann auf der anderen Seite denkst du, ey, gerade wenn es jetzt läuft, kann ich doch keinen Break machen. Ja, ich rede nicht von einem Newcomer. Ich rede wirklich von etablierten Künstlern, die seit 10 Jahren vielleicht Musik machen, wo ich mir dann sage, ey, okay, jetzt musst du einen Break machen, weil erstens wirst du nicht mehr rar, du zu viel Output. Über was willst du noch singen, rappen oder tanzen oder keine Ahnung was? Sammel erstmal ein paar Inspirationen, sammel dich erstmal an sich und komm dann wieder frisch wieder. Und es ist eine Typsache, klar, weil viele sagen, nee, ich muss jetzt Gas geben, ich muss jetzt wieder irgendwo signen und wieder den nächsten Vorschuss kassieren und wieder ein Album droppen und wieder ein Album droppen. Und das ist halt ein riesengroßer Fehler, weil viele Musik heutzutage als Geschäft sehen, gar nicht mehr als Leidenschaft oder als weißt du, gar nicht mehr als Passion, sondern die sehen, ey, da ist voll viel Geld drin. Deswegen rappt und singt auch jeder TikToker, jeder zweite oder Instagrammer oder generell Influencer, weil die einfach jetzt mittlerweile mit Zahlen, mit Reichweiten gesigned werden. Das ist voll Quatsch eigentlich. Ne, also, wenn du halt eine Reichweite hast und irgendwas mitbringst, kriegst du einen Vorschuss von einer Plattenfirma, die sagen, ey, wir probieren zumindest mal eine Single mit dir und geben dir mal eine 4-stellige Summe, die du nicht zurückzahlen musst, die du einspielen musst, aber die musst du nicht zurückzahlen im schlimmsten Fall. Und das ist halt so das Problem, was ich sehe, was viele halt falsch machen, ob in der Industrie oder als Künstler. Aber das ist so eine never-ending Story, weil da kannst du dich drehen und wenden und versuchen zu erklären. Das ist einfach eine Typussache. Manche verstehen es einfach nicht. Und ich glaube, dass man wirklich einfach mehr reflektieren sollte. Man müsste mehr Pausen machen und man müsste einfach mehr wirklich mehr wirklich wissen, wofür man überhaupt angefangen hat, seiner Passion oder seiner Leidenschaft nachzugehen. Und damals war es nicht das Geld. Ich habe keine Ahnung gehabt, was ich damals bei Overground oder Popstars verdiene. Als ich unterschrieben habe, war das mir so scheißegal. Ich hätte sogar unterschrieben und ich hätte sogar monatlich dafür bezahlt, um auf die Bühne zu gehen. Weißt du? Und weil ja. Ich wusste, so dieses Geld, alles andere, keine Ahnung, das muss irgendwann mal so kommen. Mhm. Natürlich hätte ich gewisse Sachen anders gemacht früher, wenn ich jetzt mit dem Kopf von heute drangegangen wäre, als Geschäftsmann und so. Aber so wie gesagt, man kann das halt nicht bereuen, das gehörte dazu, das gehörte zu meinem Leben. Aber ich habe es nie fürs Geld gemacht. Mhm. Und Leute, die einfach nur fürs Cash halt Musik machen, fürs Cash nur das machen, die sind zum Scheitern verurteilt, früher ja. oder später. Und das ist bei der Musik eigentlich super oft der Fall.
Ja, das ist sehr wertvoller Input, den du hier nochmal gegeben hast. Also erstens mal natürlich das Thema Passion wieder so. Bist du Künstler ja. oder machst du es wegen Cash oder wegen Fame? Es gibt ja auch viele Leute, die wirklich diesen Fame unbedingt wollen. Und das ist natürlich dann ein Grund, auch nicht aufzuhören, weil du dann Angst hast, hey, dann bin ich niemand mehr. Dann kriege ich diese Bestätigung nicht mehr von außen. Aber auch dieses zu sagen, hey, es ist eine Pause und ich brauche diese Pause, um mich wieder zu sammeln. Das kann ich mich auch bei mir noch erinnern. Das war so wichtig für mich nach meiner Bodybuilding-Karriere, einfach mal zu sagen, so, ich gehe jetzt nach Südamerika, ich verpiss mich jetzt mal für ein paar Monate und sammle mich wieder. Und
voll. Ja. Super gesagt. Es ist mega wichtig. Voll. Ja. Und das verstehen halt viele nicht. Schade.
Ja, und ein anderer Punkt, den ich vielleicht auch nochmal erwähnen will, weil du ja auch so gesagt hast, dass Alberto so ein bisschen zurück ins normale Leben wollte, und du hast auch Dwayne Johnson angesprochen, wo ich auch über einen Kontakt schon mal so ein bisschen gehört habe, wie der lebt jeden Tag. Es gibt halt auch Leute, die werden so bekannt, dass die so ein Point of No Return erreichen. Ich meine, bei mir war es zum Beispiel so, ich bin jetzt nicht so bekannt geworden, aber mein, in Anführungszeichen, Problem war, dass ich sehr einfach erkannt wurde durch mein Aussehen. Das heißt, obwohl ich nicht so bekannt war, hatte ich trotzdem diesen Effekt, irgendwo zu sein und direkt immer wieder Leute zu haben, die halt auf mich zukommen. Und ich glaube, ja, das ist natürlich mal. Auch belastend, oder? So dieses, wenn 100%. Du dann nicht mal mehr so deine Privatsphäre genießen kannst, irgendwo in einem Restaurant sitzen kannst oder ins Gym kannst oder keine Ahnung, wo in der Sauna angesprochen wirst. Kennst du das auch?
Absolut. Also heute ist es relativ entspannt. Also auch, ich habe die Matte weg, ich habe wieder einen Afro immer gehabt oder Cornrows ja. und jetzt im Gesicht habe ich mich, glaube ich, nicht so krass verändert, auch wenn ich jetzt ein paar Jahre älter geworden bin.
Wie alt bist du jetzt?
Ich werde jetzt nächstes Jahr 40.
Ja, siehst sehr gut aus für 39.
Dankeschön. Danke, Mann. Und Micha, ich habe mir damals gewünscht, so diese Probleme zu haben von anderen. Oder so, scheiße, keine Ahnung, es gab jetzt kein Popcorn im Kino oder die Nachos waren kalt. Und da dachte ich mir, boah, aber du kannst wenigstens ins Kino, ich nicht. Und also simple Sachen. Mhm. Ich durfte nicht raus. Also ich durfte nicht raus auf die Straße, nicht weil ich irgendwie Angst haben muss oder weil ich mich nicht fetzen kann oder irgendetwas, sondern ich durfte nicht raus, weil zum größten Teil die Mädels, wenn die mich gesehen haben, ohnmächtig geworden sind. Ja, das ist, ja. Und das war auf jeder Show so.
Krass.
Weil du darfst halt nicht vergessen, es gab damals halt nur zwei Medien. Es gab, also wo die dich halt live sehen können. Das heißt Medien, also die konnten dich einmal live im Fernsehen sehen und live auf der Bühne. Das war's. Nicht heute on demand, YouTube on demand, irgendwie, keine Ahnung, live bei Instagram oder keine Ahnung was. Und das war halt für die so voll surreal. Shit, die sehen den AK oder die sehen den anderen von der Boyband oder so. Und dann platsch, so, die kamen einfach nicht klar. Und das war halt super gefährlich. Egal, wo wir waren, eine Massenhysterie. Die wussten vorher, wo wir in welches Hotel einchecken. Ich hatte schon Briefe im Zimmer drin, obwohl ich selber erst an dem gleichen Tag halt wusste, in welchem. Also die wussten alles vorher. Und dann habe ich irgendwann mal halt angefangen, wirklich genau diese Sachen zu vermissen, die ich früher mit meinen Jungs gemacht habe. Ob wir im Club waren, beim Training, beim Boxen oder so Sport und so konntest du noch privat so ein bisschen dribbeln. Aber Feiern und Club etc. war schwer. Ganz schwer waren halt so Restaurantgänge oder Kino. Das ging halt nicht ohne Securities und so. Und irgendwann wolltest du einfach gar nicht mehr mit diesem ganzen Security-Gedönst einfach raus. Und muss es halt damit klarkommen. Und das war auch mit so einer der Gründe, wo man irgendwann mal gesagt hat, okay, ich glaube, so eine Pause tut jetzt gut. Mhm. Und wir kommen mal ein bisschen runter, wir entspannen uns, machen ein bisschen vielleicht Musik, auf die wir Bock haben. so um einfach nur im Flow zu bleiben und versuchen mal ein bisschen mal unterm Radar zu bleiben, bis die anderen Boybands kommen. Aber das ging super lange, weil wir haben mega polarisiert, weil es gab ja seit Overground gab es ja nicht, also es gab ja keine andere deutschsprachige Boyband mehr, bis heute nicht, was ich eigentlich absolut nicht verstehe. Weil gerade jetzt ist, glaube ich, eine Zeit für eine deutschsprachige Boyband durch Social Media. Mhm. Aber wer weiß, vielleicht kommt das noch. Aber wie gesagt, ich habe mir halt wirklich diese kleinsten Probleme so mehr oder weniger gewünscht und habe sehr vieles vermisst, was ich früher getan habe. Aber ich habe mich dafür entschieden. Das war so diese Kehrseite der Medaille. Deswegen verstehe ich absolut, was andere in einer viel krasseren Dimension, so Weltstars, du hast gerade The Rock und so angesprochen, was die durchmachen, weil die können ja nirgendwo auf der Welt. Also ich konnte ja damals zumindest mal ins Ausland und genau. Keiner kannte dich, Alter. Weißt du, so keiner hat einen Scheiß auf dich, also keiner juckt sich für dich so. Du, genau. Weißt du, hier hast du alles so gepowert gekriegt, gesponsert gekriegt und AK und keine Ahnung. Und das war einfach voll geil damals, so ja, cool, ich mache jetzt selber mal das Ding sauber oder ich ich kaufe mir jetzt das, ich will es nicht umsonst haben und so. Ich wollte Geld ausgeben, weil ich alles fast umsonst gekriegt habe. Und heutzutage ist es halt wieder so, dass du durch Social Media wieder dieses Problem hast, auf der ganzen Welt erkannt zu werden. Und deswegen verstehe ich es absolut. Ich habe es früher nicht verstehen wollen, wenn Leute gesagt haben, oh, Burnout, oder kommt nicht klar mit dem Druck und so. Hab ich gesagt, boah, du Arsch, Alter, was redest du da? Ich wünschte, ich wäre an deiner Stelle und so. Aber ich verstehe es. Ich verstehe es absolut. Und wenn es irgendwann mal vielleicht noch mal so kommen würde, bei mir als AK weltweit oder national oder keine Ahnung, dann wüsste ich auf jeden Fall Bescheid, wie ich gewisse Sachen anders machen würde. Aber ich habe das größte Verständnis dafür, wenn Leute sagen, ich will raus da, Alter, ich kann das nicht mehr. So, ich will eine andere Identität teilweise. Mhm. Weil, ich meine, wir waren eine Boyband, wir waren mega hyped, war alle sehr stark. Aber im Vergleich zu anderen waren wir noch sehr klein. Ich meine, wenn wir jetzt über Weltstars wirklich reden, wie so ein Backstreet Boys damals oder NSYNC, wenn man jetzt bei Bands bleibt oder jetzt bei Schauspielern halt, dann ist es schon ein anderer Film. Ne?
Ja, ist krass. Und das bringt mich jetzt auch so ein bisschen zu der zu dem Hauptthema eigentlich, nach fast 40 Minuten, was mich super interessiert bei dir, nämlich dieses Thema Netzwerken. Also ich habe auch wirklich, als ich mich mit dir beschäftigt habe, immer wieder gemerkt, wie krass du in dem sein musst, rein so von dem, was ich von außen schon sehe. Und ich mache jetzt ein Eingeständnis hier auf dem Podcast, das alle auch mal hören. Ich persönlich glaube, dass ich ein sehr schlechter Netzwerker bin. Also ich habe immer schon das Gefühl gehabt, dass ich nie so richtig verstanden habe, wie man richtig netzwerkt. Ich hatte immer ein sehr so negatives Bild, weil ich immer wieder von diesen Netzwerkeventen gehört habe, wo irgendwelche Leute organisieren und dann geht man netzwerken und sehen und gesehen werden und jeder hat irgendwie einen Pitch auf Lager. Also es hat sich immer so für mich so unnatürlich angefühlt und deswegen wollte ich einfach mit dieser Frage jetzt mal so zu dir kommen, so AK, so ey, was ist eigentlich Netzwerken? Also richtiges Netzwerken, wie funktioniert das?
Damals gab es diese Events gar nicht, wovon du gerade redest. Oder zumindest kannte ich die halt nicht vor 20 Jahren. Ich habe unbewusst angefangen zu netzwerken. Bei der Musik ist es halt immer so gewesen, dass man halt immer mega offen sein muss, wenn du unterwegs warst. Du hast super viele Leute automatisch kennengelernt. Du hast Werte mitgegeben gekriegt vom Management, von deinem Umfeld, von deinem Inner Circle. Und das hast du halt so auf die Leute auch projiziert, die du kennengelernt hast. Und durch meine Erziehung und auch, wie gesagt, durch diese Entourage, die wir auch damals hatten, habe ich einfach gelernt, korrekt zu sein. Das hört sich voll simpel an, aber ich war immer höflich und ich habe immer als Erster gefragt, ob jemand Hilfe braucht. Also ich habe erstmal jemandem Gefallen getan, bevor ich etwas zurückgekriegt habe. Vielleicht liegt es daran, weil ich sehr viel in jungen Jahren, wie zum Beispiel die Band, schon sehr vieles, sage ich mal, nicht geschenkt gekriegt habe. Ich habe auch sehr hart dafür gearbeitet. Aber schon, man war halt schon zu einem Zeitpunkt vielleicht ein bisschen verwöhnt. Und irgendwann sagst du, ey, kann ich dir irgendwie helfen? Kann ich was für dich tun? Kann ich das machen? Und das hat sich alles so organisch entwickelt. Deswegen bin ich der größte Fan von organischem Wachstum und organischem Netzwerk. Und ohne dieses wie nennt man das? Ey, komm, wir treffen uns mal so auf einem Synergie-Café oder sowas. Weißt du? So, genau. Ja, so. So, weißt du, das ist so, das war immer so, dass ich halt Leuten eher einen Gefallen getan habe. Und ich habe mich immer mit Leuten, also ich war immer in einem Circle mit Leuten, die teilweise erfolgreicher waren als ich, ja. Mhm. Also ich hing nie mit irgendwelchen Pennern ab, die irgendwie sich von morgens bis abends die Birne zugekifft haben oder so. Sondern ich war wirklich mit Leuten unterwegs, die geiler singen konnten als ich, die teilweise sogar sich cooler gekleidet haben als ich, die besseres Knowledge hatten von dem, was du liebst. Und ich habe immer halt geschaut, dass ich von solchen Leuten lerne. Und ich war mega offen. Also du musst schon offen sein. Ich wurde super oft enttäuscht, super oft. Aber ich habe noch nie für jemanden einen Gefallen getan, um irgendwie zu hoffen, dass ich was zurückkriege. Weil wenn ich für jemanden einen Gefallen tue, dann tue ich es wirklich von Herzen. Und das ist halt etwas gewesen, das ich halt so gelernt habe über die Zeit. Weil am Anfang war man so enttäuscht, so nach dem Motto, du hast was für den echt was Krasses getan. Und dann fragst du nach irgendeiner Kleinigkeit und sagst, nee, Bro, das kann ich jetzt nicht tun. Denke ich mir, du Arschloch, Alter. Also ich habe doch damals so dir geholfen. So, andererseits denke ich mir, boah, ich bin dich aber eigentlich relativ günstig losgeworden. Weil das zeigt ja eigentlich, geiler was für Charakter du hast. So.
Geiler Punkt.
Weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
So, und das habe ich dann nach und mehr gelernt. Und irgendwann hast du halt so eine gewisse Menschenkenntnis, wo du deine Zeit, dein Time-Management etc. ganz anders einsetzt. Ich treffe mich nicht mehr mit jedem X-Beliebigen. Es ist auch nicht mehr so einfach, sage ich mal, mit mir zu connecten oder irgendwas. Nicht, weil ich irgendwie unerreichbar sein will oder so, sondern es ist durch Social Media und Co. und weil das alles so einfacher geworden ist, kommt auch mehr Schmock rein, mehr Fake rein und man, irgendwann hat man einfach keine Kraft auszusortieren. Und so habe ich im Grunde genommen, und du siehst, man hat aus jedem Punkt, aus jedem Satz oder so, gab es bestimmt den einen oder anderen Impuls. Aber ich hatte nie einen gewissen Plan. Wie sollte ich auch mit 21 Mischa irgendwie voll die Netzwerkstrategie haben? Ich habe immer halt geschaut und geguckt, wie kann ich das, was ich liebe, weiterführen, ohne auf der Bühne sein zu müssen, ohne aktiv am Start zu sein, und habe durch das immer und immer mehr Leute kennengelernt. Diese Leute wären aber nicht auf meiner Seite geblieben, bis heute noch, wenn ich ein Arschloch wäre. So, und deswegen habe ich und auch meinen Coachings und so, ich versuche den Leuten immer klar zu machen, Leute, bleibt korrekt. Der Charakter ist das Einzige, was euch bleibt. Und wenn ihr eine Enttäuschung erlebt oder so, dann heißt es nicht, ey, ich muss jetzt in Zukunft genauso ein Arschloch werden, damit ich jetzt irgendwie weiterkomme. Nein. Da musst du dir einfach so als Ziel setzen, genau so wie du will ich nicht sein. Die stecke ich jetzt in so einen Keller zu den anderen. Und da will ich in diesen Keller, diese ganzen Zombies, da will ich nie wieder rein, so, weißt du? Da will ich nicht hin, so. Ich weiß, wo ich nicht hin will, und deswegen versuche ich korrekt zu bleiben, versuche zu geben, versuche zu connecten und versuchen, Leuten zu helfen. Ich versuche immer, jemanden mit dem anderen zusammenzubringen. Ja. Dementsprechend ist man auch heutzutage so ein Dealmaker. Wenn mich jemand fragt, das Erste, was ich sage, ich bin Dealmaker. Ja, was meinst du mit Dealmaker? Ja, ich besorge euch Deals. Ob jetzt dir, deinem Partner, deinem Freund, ob es mit einem Celebrity ist, mit einer Brand, ich bin Dealmaker. Ne? Und das ist halt durch die Musik entstanden.
Ja.
Und dementsprechend gibt es so viele Punkte, die man übers Netzwerk eigentlich heutzutage nochmal so richtig vortragsmäßig erklären sollte. Aber da sind eigentlich sind das alles immer die gleichen Sachen, die du auch überall hörst. So, du bist der Durchschnitt von den 5 Leuten, die dich umgeben und so. Ja, klar, logisch. Aber das wusste ich damals gar nicht.
Ja.
Ich habe das damals einfach wirklich so gehabt, weil ich wurde dann irgendwann mal stärker als diese Leute, die über mir waren. Weil ich mir wirklich nur die guten Sachen abgeguckt habe und die schlechten einfach ignoriert hat, beziehungsweise halt nicht adaptiert habe. Und so hat's halt angefangen. Ne? So hat's angefangen mit Gefallen tun. Und auch wenn es nur das war, dass ich jemanden auf die Gästeliste geschrieben hatte, der damals korrekt zu mir war, der ein großartiger Künstler aber heute ist und der mir sogar sagt, Eike, ich werde niemals vergessen, damals hast du mich als Kanacke das erste Mal in diesen Club gebracht, weil du deine Party geschmissen hast. Und natürlich können wir uns mal auf einen Drink treffen. So Kleinigkeiten.
Ja, das sind die Kleinigkeiten.
Ich habe keine Formel. Weißt du, ich habe keine Formel dafür. Ich kann dir nur sagen, versuche wirklich zu helfen, versuche zu connecten und versuche, ein anständiger Mensch zu sein. Und versuche nicht immer nur so gerade so diesem Geld hinterher zu laufen. Ja. So. Das alles kommt, das hört sich immer so doof an, ne? Aber das kommt echt, jetzt nicht von alleine, das ist zu weit hergegriffen, aber das kommt, wenn du diese Sachen einfach mal in diese Welt schmeißt, in dieses Universum schmeißt, diese Energie dahin schmeißt, es kommt irgendwann mal automatisch, weil durch diese ganzen guten Taten entsteht ja etwas Gutes. Es entsteht ein Deal. Und wenn es nicht mit dieser Person ist, dann mit der Person, die sie kennt, die dich weiterempfiehlt und so weiter und so fort. Das Beste ist halt die Empfehlung. Und das schaffst du nur, wenn du korrekt bleibst. Mhm. Also ein richtiger Charakter, umgebe dich mit Leuten, die stärker als du sind. Versuche dich auch da aufzuhalten, wo wirklich auch nicht nur deine Kernzielgruppe ist, sondern die Leute da sind, die schon mehr geschaffen haben als du. Ne? Und bei mir, wie gesagt, war es die Musik. Ich wollte mit Produzenten connecten. Wo sind die, wo treiben sich die Produzenten? Ich wollte mit Musikern connecten. Wo treiben sich die ganzen Musiker? Ich will den mal vielleicht kennenlernen. Wer könnte mich auf die Gästeliste schreiben, dass ich den Backstage mal kennenlernen kann, um mir meine Demo vorzuzeigen? Mhm. Weißt du, ich war sehr, sehr, sehr so, ich wollte genau dahin, wo diese Leute sind, wo ich hin will. Und wenn du es nicht tust, brauchst du dich auch nicht wundern, wenn du jeden Tag irgendwie den gleichen Scheiß erlebst. Weil es kommt dir nicht zugeflogen, Alter. Du musst es dir holen, so.
Ja. Ja, so wie du es jetzt erklärst, macht es auf jeden Fall auch wieder mehr Sinn. Also deswegen finde ich es schon mal schön, weil ich würde mich auch eher als Connector und Dealmaker sehen. Also ich connecte auch Leute und ich gebe auch gerne Gefallen raus, aber eben auch wirklich nur, wenn es von Herzen kommt und wenn ich es auch fühle.
Voll.
Aber das, was du am Schluss angesprochen hast, das ist, glaube ich, dort, wo ich wirklich noch besser werden kann, ist so dieses proaktive, auch an Events zu gehen, weil eben, das ist so, für mich ist es super anstrengend, an Events zu gehen, wo Leute sind in meiner Zielgruppe und dann, was ich immer wieder merke, zum Beispiel jetzt hier mit dir, dieses Gespräch, das erfüllt mich voll. Also dieser Podcast ist, glaube ich, so der erste Step in Richtung Netzwerken gewesen, ohne dass ich es gemerkt habe, weil ich hier wirklich den Raum kreieren kann, mit einer Person eine Stunde, zwei Stunden zu sprechen und dann geht es wirklich um was. So, wir sind aufrichtig interessiert. Aber ich habe immer das Gefühl, an diesen Events, selbst wenn da eine geile Person ist, ist es so schwer, mit der dann wirklich auch Resonanz aufzubauen, weil da einfach so viel los ist und dann auch mit den Leuten in Kontakt zu bleiben und diese Kontaktpflege zu machen und dann, also das ist dort, wo ich merke, dort bin ich so ein bisschen wie limitiert. Deswegen gibt's da vielleicht bei dir noch so Taktiken oder so Sachen, wo du weißt, in field, also wenn du jetzt an so einem Event bist, wie du da vielleicht auch mehr rausholen kannst, indem du eben so ein paar Fehler nicht machst. Das ist sehr schwer, das zu erklären, aber so fühlt sich's bei mir an, dass ich einfach bisher nie so in der Lage war, mit diesen Leuten dann auch in Kontakt zu bleiben.
Einerseits bist du ja im Grunde genommen auf dem Event suchend. Also du suchst oder brauchst ja etwas so auf diesem Event. Andererseits darfst du aber gar nicht so rüberkommen.
Psst, ganz kurz nur in eigener Sache. Hat dir diese Folge bis hierher gut gefallen? Dann bewerte jetzt den Chainless Life Podcast in deiner App mit einer 5-Sterne-Bewertung und abonniere uns, damit du ganz bestimmt keine Folge mehr verpassen wirst. Weiter geht's.
Also du musst schon halt die Person sein, auf die eigentlich alle so heraufblicken, anstatt irgendwie zu sagen, ey, der ist ja so einer von uns, der braucht hier irgendwas oder so. Weil eigentlich bist du ja viel weiter. Das soll jetzt nicht arrogant klingen oder so. Aber das ist halt, wie ich anfangs gesagt habe, deswegen kombiniere ich alles mit der Musik. Dieses rar halten, die geilste Promo ist ja, wenn Dritte über dich reden. Mhm. Ne? Und ich habe halt so ein Netzwerk, was heißt Hacks? Im Grunde genommen, das war das, was echt auch irgendwie durch einen Zufall entstanden ist. Ich habe immer vielleicht ein, zwei Leute mit, die dann halt sich unters Volk, sage ich mal, mischen. Hm. Und halt dann, sobald die wissen, ey, da ist jetzt irgendein interessantes Thema, das könnte voll interessant für AK sein, dann gehen ja kurz rein, stellen sich vor und ey, so, ey, ich habe gerade das Gespräch mitgekriegt. Ich muss euch unbedingt jemanden vorstellen, der wäre ein riesen Mehrwert für euch oder generell, der könnte euch vielleicht helfen. Und dann kommt halt das Intro über jemanden.
Ja.
Und dann sagt er, hey, AK, ich möchte jemanden vorstellen. Das heißt, automatisch sind diese Leute, die halt gerade über irgendwas geredet haben, wo du helfen kannst, haben schon eine ganz andere Einstellung dir gegenüber. Ja, also einen ganz anderen Respekt auch dir gegenüber. Und du hast halt eine ganz andere Ausgangssituation. Und deswegen ist es auch immer wichtig, mit wem du auch da auftauchst. Ne? Mhm. wie selbstbewusst du dich auch kleidest. Und ich glaube wirklich, das habe ich jetzt, ich war jetzt wirklich nur dreimal auf so einem Event gewesen. Und das auch nur, weil ich selber als Speaker da war. Und war aber auch relativ kurz dann da. Weil ich im Grunde genommen das gekriegt habe, was ich wollte. Ich wollte vielleicht wieder ein Follow-up haben. Ich wollte checken, wie meine Speech ankam, wie ich was optimieren kann. Und wenn ich irgendwann mal merke, okay, jetzt ist irgendwie so die Luft raus, jetzt bist du einfach nur da, weg da. Sofort die Flucht ergreifen, weil das bist du einfach nicht. Und wie gesagt, das sind so im Grunde genommen diese Sachen. Aber was mir am meisten geholfen hat, waren immer ein Intro über Dritte. Das Intro ist so das A und O. Und das war eigentlich bis jetzt immer sehr geil. Und dann bist du halt da und hilfst denen eigentlich relativ schnell, indem du denen einfach nur einen Kontakt weitergibst und auch selber das Intro machst. Hier, statt mein Handy, du, ich bin hier gerade auf dem Event, bla bla bla, nicht wundern, ein Kollege XY wird sich bei dir melden, der kommt von mir, wäre super, wenn du für ihn das und das bitte machen kannst. Bam. So, und dadurch ergeben sich dann einfach Möglichkeiten. Und aber jetzt irgendwie zu sagen, man muss jetzt irgendwie zwingend auf Events gehen, jein, es ist nicht verkehrt, mach es einfach nur richtig. Mhm. Ja, und ich würde auch nicht sagen, dass es falsch ist, auf solche Events zu gehen, aber sei nicht zu needy auf dem Event. Mhm. Sei nicht irgendwie jemand, der irgendwie nur dahin will, um was zu kriegen, sondern sei da, um irgendwie wirklich, unabhängig, ob jetzt ein Netzwerkkontakt heute zustande kommt, irgendeinen Mehrwert für dich mitbringt. So, und so hab ich's bis, bin ich es bis jetzt immer angegangen.
Mhm. Ja, das ist ein super wertvoller Tipp mit dem Thema, mit den richtigen Leuten auftauchen und die dann eben auch entsprechend, ja, dass die sich verteilen, weil du kriegst ja nicht alles mit. Das finde ich ein super spannender Tipp. Ich kann mich erinnern, ich war früher auch auf der FIBO. Ich lerne auch immer geile Leute kennen, Burning Man, im Gold's Gym, Venice. Ich habe auch meine ganzen Runden gedreht, aber eben das langfristige. Aber das ist ja wahrscheinlich dann eben auch so ein Teil vom Netzwerken, dass du halt super viele Leute kennenlernst, aber dann nur mit ein paar dann halt auch wirklich Synergien langfristig entstehen. Du kannst ja auch nicht erwarten, mit jedem in Kontakt zu bleiben. Ich glaube, das ist vielleicht dann auch ein utopischer Anspruch von mir. Aber ich kenne einfach da Leute, die sind krass, weißt du, also was ich jetzt zum Beispiel gemerkt habe, was ich nie gemacht habe, bis dieses Jahr, ich habe jetzt dieses Jahr angefangen, Geburtstage einzutragen in meinen Kalender. So, ich habe nie jemanden.
Voll die Niete da drin. Ne?
Ja, ich bin so die Niete, Mann.
Das ist halt so, ich auch, Digga.
So eine kleine Aufmerksamkeit.
Voll die Niete da drin. Voll, ich auch. Damit habe ich auch neuerdings erst angefangen, weil ich bin da wirklich komplett die Niete. Also, wenn ich will mich jetzt nicht zu krass outen, aber ich kenne die wichtigsten Geburtstage teilweise bis heute nicht. Weißt du, das ist halt, also wir reden von Familie.
Ja, ja,
also
ja,
das ist schon crazy. Aber ja, ich meine, was auch vielleicht nicht unwichtig ist, dass man auch direkt nach dem Kontakt, der entstanden ist, auch am gleichen Tag oder spätestens einen Tag später zumindest mal eine Nachricht schreibt oder eine E-Mail oder irgendwie, aber jetzt nicht so auf Follow-up-mäßig und bla, sondern ey, war einfach cool, dies, das, bla bla bla. Einfach auf was anderes einzugehen, ohne jetzt großartig das Business anzutrimmen. Mhm. Um einfach nur wieder in Erinnerung zu bleiben, weil du darfst nicht davon ausgehen, dass du die einzige Person warst, die dieser Kollege an diesem Tag kennengelernt hat.
Der Punkt.
Einfach nur wieder in Erinnerung rufen lassen und dann nach und nach schauen, was sich da ergibt, um halt ja vielleicht ein Business daraus zu machen oder einfach einen coolen Kontakt für die Zukunft zu haben. Mittlerweile ist es einfach so, und da muss ich gar nicht großartig überlegen, ich komme, egal an welche Branche, durch irgendeinen Call ran. Also krass. Egal, was du brauchst, wen du brauchst, ich komme an alles dran so. Das ist halt so mittlerweile so krank. Auch gestern hatte ich einen Call mit so jemanden gehabt, der meinte, hey, schick dir morgen eine Liste von so Hollywood-Celebrities. Da wäre super, wenn du mir sagen kannst, an wen du rankommst, weil wir brauchen die halt für unsere Show. Dann habe ich denen gesagt, ey, ohne jetzt irgendwie großkotzig zu klingen oder so, aber ich brauche die Liste gar nicht sehen, ich komme an alle ran. Aber ihr müsst vorher wissen, die arbeiten halt anders als die Deutschen. Da geht's um Offers, da geht's darum, wenn du anfragst, musst du auch direkt bezahlen, wenn das Date da ist, und dann musst du direkt anzahlen und bla und connecten, weil die Amis und so oder die generell Weltstars, die brauchen dieses Rumgelaber da gar nicht, so weißt du. Und das sind halt dann immer so interessante Sachen, die man halt weitergibt, wo das kleinste Problem ist, jemanden zu connecten, Aber eher das größte Problem ist, dass sie verstehen, shit, wenn ich jetzt jemanden anfrage, muss ich aber schon irgendwie einen Sponsor haben, der das für mich deckelt. Mhm. Das heißt, wie hole ich einen Sponsor rein, ohne dass ich zumindest eine Zusage von diesem Künstler habe? Wie soll ich einen Sponsor verkaufen? Ich habe da jemanden, der wäre am Start, ohne dass ich weiß, dass er am Start ist. Weil sobald du ihn anfragst, sagt er, ey, ich bin am Start, aber ich lock das ein, nur wenn du jetzt schon anzahlst, heute oder morgen spätestens. Wenn nicht, gebe ich diesen Tag wieder frei. Das heißt, im Umkehrschluss gehst du dann wieder zum Kunden, zum Sponsor und sagst, ey, ich habe da jemanden. Und dann sagen die zu, du gehst aber zu diesem Künstler und er sagt, ey, sorry, gestern ist ein Job reingekommen, wir sind da raus. Und dann verbrennst du dir auch irgendwann mal das Netzwerk. Ja. Ne? Man muss halt schon wissen, mit wem man arbeitet. Und heutzutage wollen viele Leute vieles selber machen, vieles alleine machen und sind sich einfach zu schade, Experten an ihre Seite zu holen. Ich habe auch Themen, auf die ich eine komplette Niete bin, gebe ich ganz offen zu. Na, aber ich habe Profis in diesen Segmenten.
Ja.
Und wenn es danach geht, ey, irgendwie da eine richtige Entscheidung zu treffen oder jemanden zu connecten oder so, dann rufe ich diese Person an und sage dem, ey, nimm du von mir aus so den Mammutanteil, ich habe euch connected, ich bin im Boot drinne. Ihr werdet bestimmt das eine oder andere Ding von mir brauchen, aber deal das Ding selber, weil ich habe davon keine Ahnung, Digi. So, ne? Und das ist aber meistens viel mehr wert, als zu sagen, ja, ich mach das, weil das Geld vielleicht schmeckt am ersten, so auf den ersten Anblick, aber du das Ding einfach komplett gegen die Wand fährst und du dir sogar halt dein Image kaputt machst, geschweige denn deine ganze Company oder du als Person. Und deswegen ist es immer wichtig, mit den richtigen Leuten zu arbeiten. Und ja, das ist so mein Tipp.
Ja, das finde ich auch ein schöner Punkt. Also das gilt ja nicht nur im Thema Netzwerken, sondern überall, übergreifend, dass man sich Hilfe holen kann oder dass man sich Hilfe holen soll. Und dieser Anspruch...
100%. Ich meine, zu unseren Kunden gehören Leute wie McDonald's, Netflix, Adidas, Nike etc. Das sind bestimmt nicht Leute, die eine schlechte Marketingabteilung haben. Ganz im Gegenteil, McDonald's hat eine brillante Marketingabteilung. Aber dann gab es gewisse Punkte, wo McDonald's Deutschland gesagt hat, ey, hier geht's um Deutschrap oder hier geht's mal um YouTube oder keine Ahnung was. Bitte rockt ihr dieses Case, weil da brauchen wir euch als Profis. So. Und wir reden halt schon vor 6 Jahren zum Beispiel. Dann haben wir damals auch, die erste McDonald's-Geschichte war vor über 6 Jahren, mit Alberto lustigerweise. Und da haben wir halt die Allianz Arena illuminiert wie ein Burger. Da gibt es ja diese Paneele. Dann hast du halt oben braun gehabt, oben so hellbraun, in der Mitte so dunkelbraun mit grün und unten wieder hellbraun. Und dann sah das aus wie ein Burger. Und dann hat der halt davor so einen Shoutout gemacht, einen Aufruf gemacht für seine Fans. Und dann ging das voll viral, weil du einfach die scheiß Allianz Arena zu einem Burger illuminiert hast. Mhm. Und halt die Copy, die Art und Weise, wie das gepostet wurde und so, wie es einfach besser verstehen als damals McDonald's Deutschland zum Beispiel. Ne? Oder vielleicht sagen die sich, ey, wir haben gerade so viel auf dem Tacho, natürlich kriegen wir das locker gewuppt und wir hätten vielleicht noch geilere Ideen gehabt als AK und die Sugar Agency, aber wenn es jemand rockt und uns Arbeit abnimmt und es mindestens genauso gut macht, dann sind es die Jungs und Mädels. Genau. Deswegen gehen wir lieber zu denen und nehmen das da an und haben halt mehr Zeit für andere coole Sachen. Und deswegen haben wir es auch gemacht. Und deswegen sind wir so im urbanen Marketing oder vor allem, wenn es um die Hip-Hop-Culture angeht oder ein bisschen um ein offeneres Wording an sich und Brandbuilding an sich, sind wir so mit die Vorreiter gewesen. Und haben halt damals für die Hip-Hop-Culture in Deutschland so mit die ersten Social-Media-Cases gemacht, wo dann die Brands gecheckt haben, hey, geil, man kann ja auch Rapper branden. Rapper sind auch brand safe.
Genau.
So, ne, wo ich immer gesagt habe, ja, ach nee, die wahren Influencer sind eigentlich die Musiker. Und dann sage ich, weil ich ja selber Musiker bin und war und weil ich weiß, was es mit jemandem anstellt, wenn du ein Musiker bist. Weil ich kenne jetzt keine Influencer damals, wenn ich jemand gesehen habe, der so umgekippt ist oder die halt so Massenhysterie verfallen sind wie damals bei uns. Und das war Influence. Ja, und es gibt kein Marketing, meiner Meinung nach, was halt krasser catcht wie Musik. Weil als Marketer, was machst du? Du verkaufst Emotionen. Das machst du im guten Marketing. Aber was machst du als Musiker? Du verkaufst Emotionen. Und das schon als kleines Kind im Grunde genommen, wenn du schon irgendwie mit deiner Trommel oder keine Ahnung was, ob es Gugu Gaga ist, das sind alles Töne, das etc., das sind alles Emotionen. Und wenn du als Produzent bist, kannst du anhand von Tönen Leute zum Weinen bringen, zum Lachen bringen, zum Tanzen, zum Ausrasten, zum Pumpen, zum, keine Ahnung, in Selbstekstase versetzen. Und deswegen war es für mich immer mal einfacher zu checken, so krass, diese ganze Musik-Knowledge und dieses ganze Ding, das ist nichts anderes als Marketing. Jetzt versuch mal diese Art und Weise, dieses Marketing-Denken, wie du es in der Musik projiziert hast, mal auf die Industrie zu projizieren. Und dann sind wir wieder bei der Musik, wo ich meinte, lerne die Superpower deiner Passion kennen. Und also beziehungsweise die Superpower der Passion von mir war ja Musik und da habe ich Superpower kennengelernt und dementsprechend habe ich halt für mich entschieden, dass ich damit alles machen kann und dass Musikmarketing einfach das krasseste Tool ist. Dass es für mich einfacher war, halt Sachen umzusetzen und den Leuten zu erklären und wo ich einfach es nicht verstanden habe, dass Leute lieber sich eher irgend so einen Typen in Deutschland genommen haben oder ein Mädel, die sich irgendwie da so ein Ei auf den Kopf gehaut haben, als bestes Beispiel, weil es eben auch jeder versteht, und sich die ganze Welt kaputt gelacht hat, der Millionen Klicks gemacht hat. Und das jetzt soll jetzt eine Influence sein? Nein.
Ja.
Es ist Reach. Es ist viral. Es ist ein Unterschied zwischen jemandem, der dich wirklich beeinflusst, ob positiv oder negativ. Es ist nur viral. Es ist nur lustig. Weißt du, aber bei Musik war es anders. Vor allem in der Hip-Hop-Culture. Da ging es um Messages. Und ich habe immer gesagt, ey, die besten Storyteller und im Marketing ist Storytelling das A und O, sind die Musiker. Und wo gibt es größeres Storytelling wie in der Hip-Hop-Culture? Und ich will jetzt nicht Rock'n'Roll und Co. und so runtermachen, um Gottes Willen. Ich liebe Rock. Ich bin auch mit Rock aufgewachsen. Also mit der Musik Rock und nicht mit einem Rock. So. Also ich bin auf jeden Fall mit der Musik aufgewachsen. Ich liebe Rock'n'Roll. Nur ich denke halt, in der heutigen Zeit hat Hip-Hop einfach mehr zu sagen, weil Hip-Hop auch nicht nur Musik mit sich bringt, sondern auch Sport mitbringt. Ich meine hier, Jordan etc., ja. Basketball etc., das ist urban. Fighting ist urban. Gaming ist teilweise auch urban. Ne? Und das sind halt so Sachen, wo ich mir dachte, ey, das ist eigentlich so der größte Impact, aber die Leute checken es doch nicht. Und dann habe ich halt damals diese Möglichkeit gehabt, für dieses Case mit Dwayne The Rock Johnson, Kevin Hart, da haben wir damals die Kampagne für den Film Central Intelligence gemacht. Und da habe ich gesagt, ey, ihr habt jetzt Alberto abgenickt. Ich versuche diese Story kurz zu machen. Also wir haben damals eine Anfrage gekriegt, dass wir einen Trailer-Break machen sollten bei Alberto. Und also Trailer-Break heißt nichts anderes, als bei Facebook den Trailer hochzuladen und einfach Klicks zu generieren. Und dann habe ich gesagt, ey, ich habe aber gerade herausgefunden, dass Dwayne und Kevin in 2 Wochen in Deutschland sind, in Berlin auf der Premiere. Wieso drehen wir nicht mit denen zusammen irgendwas Geiles, um das Ding viral schießen zu lassen? AK Hollywood, machen die niemals und keine Ahnung, bla bla bla. Dann habe ich gesagt, ja, du, Hollywood hin oder her, aber am Ende des Tages wollt ihr auch was von uns und ich sehe es einfach nur als meine Aufgabe, euch bestmöglichst zu beraten und zu sagen, dass das einfach viel krasser sein wird, weil das gab's bis dato noch gar nicht, dass jemand aus Deutschland gerade mit so einer Größe irgendwie was gedreht hat. Long story short, Pitch gemacht etc., auch liebe Grüße an die Company Pure Online aus Berlin, die haben mir damals auch mitgeholfen. Und dann gab es halt den Anruf und die Mail, beziehungsweise die Mail, AK, du wirst nicht glauben, aber die sind am Start, die machen's. Dwayne und Kevin wird drehen und du darfst die Regie führen und Script und bla und hast nicht gesehen. Und ich so, ja geil, wen nehmen wir denn als Künstler, als Pendant zu den beiden? Ich meine, wir nehmen einmal Alberto, ich so, cool. Und dann haben die noch einen Namen gesagt, wo ich gesagt habe, nein, auf keinen Fall. Die so, ja wieso? Die so, nein, das bringt nicht, er hat Reach. Aber es ist nicht das, was ich hier will, weil, Micha, ich habe meine Chance gewittert. Ich habe gesehen, ey, das ist ein Sure-Shot. Wenn du jetzt einen Rapper da einbaust, wird das komplett den Markt aufmachen für die Hip-Hop-Culture, dass die auch brandsafe werden. Weil ich habe 2 Jahre lang mit meinem Portfolio in der Sugar Agency keinen einzigen Cent verdient durch die Rapper. Mhm. Weil die alle halt nur die YouTuber wollten. Ja, wen willst du denn nehmen anstatt den und den? Ich so, ja, ich will Kollega nehmen. Ja, du spinnst wohl Hip-Hop und fick deine Mutter und keine Ahnung, bla bla bla.
Ja, genau, ja.
Ich so, nein, glaub mir und so. Und dann haben sie gesagt, ja, erklär mal, wieso und weshalb, warum. Ich so, ganz einfach. Mit Alberto habt ihr diese Szene ja schon abgedeckt, YouTube. Es gibt keinen größeren als ihn. Vor allem für diesen Content, den wir damit kreieren wollen. Er war der kreativste von allen. Alberto war King. Ja. Aber ihr ignoriert gerade eine ganz, ganz wichtige Zielgruppe. Und das ist Hip-Hop. Vor allem in Deutschland. Und die ist gerade komplett on the rise. Wir reden gerade von Anfangszeiten, Bushido, Sido etc. Es war ja crazy, was da abging. Mhm. Ne? Ja, aber ich glaube nicht und bla und bla. Und ja, und dann ist es so weit gekommen, dass sie das abgenickt haben, dass sie verstanden haben, dass die halt unabhängig von YouTube ja nochmal die Hip-Hop-Culture und die Zielgruppe dazu gewinnen. Ja, und dann haben wir halt an dem Tag gedreht mit Kolle und Alberto und Wayne und Kevin. Das Ding ist, am nächsten Tag hat mir keine Ahnung, zig Millionen Klicks, ging nächste Woche auf eins in den deutschen Kinos. Und danach kannst du dir vorstellen, was los war bei meiner Agentur. Jede Brand, jeder Kooperationspartner hat angerufen, meinte, ey, wir wollen auch den Hip-Hopper, wir wollen auch den Künstler, wir wollen den, wir wollen den, wir wollen den. Und damit haben wir halt damals für Deutschland zumindest, was so große Cases angeht, schon mal den Ball ins Rollen gebracht. Und deswegen war Musik und heutzutage immer noch für mich, sind das also die Musiker an sich, die größten Influencer. Mhm. Und dann sieht man ja auch heute, ich meine, damals gab es ja diese Bon Jovi-Zeit. Kannst du dich erinnern, diese Rock'n'Roll-Zeit, wo es diesen, ich glaube, es war ein VW Bon Jovi oder sowas, diese Edition oder so gab es damals. Mhm. Und heutzutage ist es einfach Hip-Hop. Heutzutage ist Travis Scott Testimonial von McDonald's oder Kanye West designt das Meal von McDonald's oder Mercedes macht Travis, genau, oder Kapi verkauft Millionen Pizzen und überholt einmal kurz Dr. Oetker oder mehr Eistee als Fana wird verkauft und keine Ahnung. So, das ist halt so, ne, und du musst halt Marketers immer schauen, also was ist gerade die aktuellste und größte Marketingsprache, und die ist Hip-Hop, die ist Urban. Da kann jeder sagen, was er will, Zahlen lügen nicht, ob sie Charts sind, musikalisch in Deutschland, oder ob die Streaming-Zahlen sind. Nichts wird mehr in Deutschland gestreamt als Black Music, als Hip-Hop. Mhm. Ne? Und das heißt ja schon was. Die Leute konsumieren das. Die konsumieren diesen Lifestyle. Ja. Und dann musst du einfach als Marketer, als Brand sagen, ey, bevor ich jetzt irgendwie weiterhin 20 Jahre das gleiche Marketing mache, hol ich mir doch lieber diese Zielgruppe, die gerade voll am Abgehen ist und die einfach noch Luft haben und noch gar nicht so voreingenommen ist, weil die kam ja neu dazu. Hip-Hop war am Verhungern früher, was Branding angeht, Alter. Mhm. Keiner wollte Hip-Hop haben. Ne? Aber dann hat es funktioniert, sie gar nicht wegzudenken. Die besten Testimonials sind die Musiker.
Ja. Ja, und das ist ja auch der Grund, warum viele YouTuber dann auch angefangen haben, Rap-Songs zu releasen. Was mir jetzt gerade in den Sinn kommt, weil ich auch auf dem Profil gesehen habe, dass du mit Markus Baulig schon abgehangen bist. Der hat ja auch mit seinem Bruder YouTube-Videos gemacht, wo sie gerappt haben. Und jetzt, was auch immer aktueller wird, das kommt ja auch so ein bisschen über Logan Paul rein, ist so, dass jetzt auch diese Promi-Fights, also jeder geht jetzt in den Ring plötzlich. So, das ist jetzt auch so plötzlich so ein neues Marketing-Instrument, dass jetzt bekannte Leute sich für einen Fight vorbereiten und dann dieses Boxen
kommt. Guck mal, ich finde das nicht verkehrt. Ich finde es nicht verkehrt, weil die machen ja nichts anderes als das, was ich auch tue oder getan habe. Ich habe durch meine Leidenschaft und durch meine große Gabe und mein großes Knowledge in der Musik versucht, alles damit umzusetzen. Logan macht das nicht anders mit Social Media und Co. und sagt, ey, vielleicht weiß ich nicht, korrigiere mich da, wenn ich falsch liege, ich kenne die Zahlen jetzt nicht von dem, aber ich glaube, dass ein Fight mehr einspielt als zwei Videos von ihm und sagt sich, ey, ich bin sowieso leidenschaftlicher Boxer, ich finde das voll geil und heutzutage kann man das vielleicht cool auch ausspielen. Ich gehe jetzt in den Ring. So, ich mach das. Ich meine, früher gab es auch Promi-Boxen hier. Gab es im Fernsehen. Genau. Ich wollte damals auch mitmachen, aber mein Gegner ist damals abgesprungen. Also ich war auch ready. Und damals habe ich die Liebe zum Boxen gefunden und boxe seit 9 Jahren dementsprechend. Geil. Und bei Andreas, der übrigens wirklich ein guter Rapper ist, das unterschätzen echt viele. Viele denken, der wird da komplett irgendwie durchgepeitscht oder so. Andreas rappt besser als viele Rapper, die seit Jahrzehnten Musik machen. Und da sage ich wirklich als jemand, der über 20 Jahren halt im Geschäft bin und alles gesehen hat. Und der ist fit. Und der macht nichts anderes, als diesen ganzen Business-Lifestyle einfach auf die Musik zu projizieren. Aha. Weil er auch gecheckt hat, ey, diese Nische ist da und diese Zielgruppe fehlt uns vielleicht noch oder die wir nice to have. Lass es mal zumindest probieren. Und auch wenn nur 2 Sales daraus generiert werden. Und bei deren Preisen sind das halt schon ein paar gute 5- bis 6-stellige Nummern, die er halt reinholen mit einem fucking Song. Und deswegen macht er das richtig. Ne? Und der macht auch nichts anderes, als seine Kernpassion auf die Industrie zu projizieren. Wie er es macht, ist eine andere Sache. Speeches, Keynotes etc. zu dem Thema Business und Coaching und Co. hat alles schon durch. Mhm. Jetzt hat er gesagt, komm, ich mache jetzt Musik. Ich habe auch ein gewisses Talent. Er kann auch singen. Also er kann auch wirklich singen und hat auch, glaube ich, irgendwann auch mal Musik irgendwie mal als hat er so Gesangsunterricht, glaube ich, sogar gehabt oder irgendwas oder Atemtechniken gelernt. Auf jeden Fall hat er gesagt, nee, das nehme ich mir jetzt auch und ich probiere das jetzt, weil das genau das ist, was uns vielleicht noch fehlt. Wer weiß, was als nächstes kommt.
Boxkampf vielleicht sagt er, ich mache McKenzie.
Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Vielleicht gibt es bald den Kampf, kann ich baulich gegen, ich weiß nicht, gegen wen.
CEO von McKenzie. Ja,
aber zum Beispiel, wer weiß, weißt du? Oder halt, wie gesagt, vielleicht sagt er, ey, ich mache irgendwann mal den Business Cup und es gibt und jeder kommt mit seiner Brand oder mit seinem Coaching Team und da gibt's einfach ein geiles Fußballturnier. Aha. So, und dann sagt er auch, geil, jetzt habe ich mir vielleicht nochmal die Sportabteilung oder vielleicht gibt's irgendwann das Baulig Gaming Team, Alter. Keine Ahnung, um halt in der Gaming Szene noch irgendwo präsenter zu sein. Who knows? Weißt du, aber es ist richtig überall stattzufinden, ohne dass es peinlich wirkt und so stattzufinden, dass du auch in dieser Kultur willkommen bist. Und das machen viele falsch, viele Brands auch falsch.
Mhm. Sehr guter Punkt. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Weil sich eben Sorgen über ihr Image und ob das dann irgendwie
klar
nach hinten los kann. Und ich meine, es gibt ja auch voll in der heutigen Kultur wirklich auch diese Cancel Culture, dieses man weiß ja auch nie, wann jemand mal durchdreht. Es gibt ja auch immer wieder so Leute, die dann so ein bisschen reingezogen werden in komische Verschwörungstheorien oder dann irgendwie komplett.
Wem sagst du das? Ich habe alles durchgemacht, Digga. Also ich habe die schlimmsten Theorien durchgemacht und Vorwürfe und keine Ahnung was mit meinen Künstlern teilweise.
Ja.
Wie du sagst, es ist halt mittlerweile auch so, dass du wirklich auch gecancelt wirst, auch von deinen großen Major-Labels, dass sie sagen, nee, du darfst das jetzt nicht mehr rappen, könntest du bitte diesen Satz ändern, weil ist es nicht klug, den zu anzugreifen oder darüber zu rappen. Ey, das ist aber Hip-Hop oder Rap, weil Rap war immer die Sprache, die gesagt wurde, wo sich keiner getraut hat, aber was zu sagen. Das, was nicht gesagt werden durfte, wurde halt durch Hip-Hop und Rap gesagt. Ne? Ob es jetzt NWA war, etc., die halt ein bisschen so polarisiert haben. Und das ist halt Hip-Hop und Rap. Und es werden halt ernste Themen einfach angesprochen. Und klar heiße ich nicht alles gut. Ich heiße auch nicht jeden Satz oder jeden Song gut, um Gottes Willen. Ne? Aber es ist immer noch Kunst. Und du musst halt jeden fragen, wenn jemand halt Musik macht, willst du das wirklich? Weißt du, worauf du dich einlässt, auch im Rap-Geschäft zu sein? Willst du irgendwann mal gedisst werden? Willst du irgendwann mal, dass es so weit kommt, dass vielleicht deine Familie mit reingezogen wird? Willst du, dass es so weit kommt, dass du vielleicht auf der Straße attackiert wirst, weil du einfach in einem Kreis unterwegs bist, wo es halt ein bisschen unterweltmäßig zugeht? Ne? Und viele checken nicht, wenn ich frage, willst du das wirklich? Die denken dann einfach, ja klar, ich bin Musik, ich sterbe vor die Musik, bla bla bla. Nee, das meine ich nicht. Weißt du, was es alles mit sich bringt? Oder mitbringen kann? Ne? Und das sind halt so Sachen, da sollten halt Leute oder gewisse Menschen sich schon noch mehr mit befassen. Vor allem die Künstler, die Rap oder Hip-Hop oder generell Musik einfach nur als Job sehen und sagen, ey, ich kann das jetzt auch, ich habe Reichweite, ich mache jetzt einen Song. Willst du das wirklich? Willst du, dass ein wirklich gestandener Musiker dich disst oder in der Öffentlichkeit vielleicht degradiert und dich komplett auseinandermobbt und seine ganze Followerschaft dich auseinandernimmt und du keinen einzigen Schritt mehr auf die Straße setzen kannst, weil du jetzt etwas machst, was du eigentlich nicht kannst und du den kompletten Disrespect eigentlich an diese Szene zollst. Willst du das? Ja, aber die machen das doch auch und die. Ja, ich sag ja nur, das könnte halt passieren. Und viele checken halt nicht, was ich da meine. Und es ist des Öfteren passiert. Viele haben Songs rausgebracht, wurden beleidigt, wurden teilweise angegriffen auf der Straße, Accounts wurden deleted, gebannt, etc., keine Ahnung, weil die einfach gesagt haben, wir wollen jetzt auch in diese Kultur, weil da gibt's Geld zu holen. Und dann siehst du einfach, dass halt nur Geld giftig ist. Ne? Und wenn man nur an Geld denkt, einfach irgendwann mal eingeholt wird von der Realität. Und das war halt in diesen Fällen so.
Ja, ist gut, dass du das nochmal erwähnst, weil das ist ja etwas, was ich ja auch sagen kann, jetzt nach fast 10 Jahren an der Öffentlichkeit, dass ich da auch einige Shitstorms durchgemacht und es ist nicht geil. Selbst wenn man irgendwann so ein bisschen professional ist, da gibt es etwas in unserem Hirn, das ist so alt und so wichtig für uns gewesen, nämlich dazuzugehören und nicht eben abgestoßen zu werden von der Herde. Und wenn man dann von sich selbst diese Medien-Hates liest, also bei mir war es zum Beispiel, dass ich mal durch den Dreck gezogen wurde, durch die Medien oder eben auch einen Hate gekriegt habe. Wenn du dann so hunderte von Kommentaren liest, es macht schon was mit dir irgendwo. Also man fühlt sich nicht geil in der Zeit.
Ja, klar. Ich meine, entweder wächst du dadurch und weißt, was das nächste Mal halt anders machst. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob das berechtigt war oder wo du sagst, ey, das war komplett missverstanden oder so. Dann musst du halt schauen, wer sich halt mit Krisenmanagement auskennt. Und da einfach smart reagieren und das Ding aushebeln. Mhm. Ja, und viele reagieren zum Beispiel von unüberlegt. Viele kriegen was ab und machen dann direkt ein Statement, ohne das erstmal sacken zu lassen. Ja. Oder denkst, oh mein Gott, du hast gerade alles schlimmer gemacht. Weißt du? Und das sind halt so Sachen. Und klar, Shitstorm ist nicht cool und Shitstorm ist nicht das. Aber egal, was du machst, du musst dir der Konsequenz einfach bewusst sein.
Das ist passiert.
Du musst einfach, dass irgendwas passiert. Egal was du machst, egal was du tust, rechne damit, dass es Konsequenzen hat. Wenn du sagst, ey, ich bin bereit, diesen Weg zu gehen, ich bin bereit, das zu kriegen, weil da sind halt Möglichkeiten, dass ich halt jetzt nicht Musik mache, der mich angreift, dann geh diesen Weg.
Ja, Mann.
Ja? Wenn du sagst, dass ich jemandem Unrecht tue und ich tue jetzt Mischa Unrecht oder dem AK Unrecht, dann sei dir sicher, dass wir vielleicht ein Typ von Mann sind, die das mit sich vielleicht nicht mit sich machen lassen. Und jetzt musst du die Konsequenzen jetzt musst du die Konsequenzen tragen. Und jetzt trage ich das auch vielleicht öffentlich aus oder sogar anders. Und deswegen sei dir den Konsequenzen immer bewusst, egal was du tust. Das ist halt super wichtig.
Ja, Mann. Nee, ist geil, dass wir da jetzt auch nochmal rein sind, so ein bisschen diese Thematiken. Und vielleicht nochmal so abschließend auch jetzt, um das Thema Netzwerk nochmal für die Leute, für die Zuhörer hier relatable zu machen. Du hast es vorher angesprochen, dass es eben auch ein Business ist. Also was ich immer so ein bisschen merke, ist, dass es Leute gibt, die denken, Netzwerken heißt einfach mit jemandem Homie zu werden und dann dadurch die Vorteile zu kriegen. Und ich spüre das zum Beispiel sehr schnell, ob jemand mit mir aufrichtig ist oder eher so ein Mittel zum Zweck in mir sieht. Und wiederum finde ich es viel aufrichtiger, wenn du einfach zu mir kommst und sagst, hey, ich will einfach etwas von dir und ich bin auch bereit, dafür zu bezahlen. Oder das ist ja dann ein Business Case und ich kann das dann auch als Business Case betrachten. Ja.
100%. Was gibt's Schöneres, wenn jemand zu dir kommt und direkt dir sagt, Mischa, ich brauche wirklich deine Hilfe.
Genau.
Weil du bist dann auch automatisch so, du bist dann nicht mehr in dieser, du hast kein schlechtes Gewissen, wenn es irgendwann in diesem Gespräch sich entwickelt, weil die schwirren so viele Sachen durch den Kopf. Aber wenn jemand zu dir kommt und sagt, ey, Mischa, ich brauche wirklich deine Hilfe, dann hörst du ganz anders zu.
Genau.
Und dann versuchst du auch wirklich schnell Lösungen zu finden, weil dann ist jemand ehrlich zu dir und sagt direkt, was Sache ist. Und da bin ich halt voll bei dir, hast du absolut recht. Diese Typ von Mensch, die kann ich auch nicht ab. Und die haben wir halt des Öfteren natürlich auch schon erlebt und so. Aber das gehört dazu, weil wegen diesen Leuten, wie gesagt, erinnere dich halt, was ich am Anfang gesagt habe, du wirst halt dann in Zukunft andere Leute halt günstiger los, weil du einfach viel entspannter von denen loslassen kannst und die gar nicht mehr so nah an dich ranlässt. Nicht mehr diesen Kaffee mit denen trinkst oder die Shisha rauchst, sondern einfach von Anfang an checkst, was das für ein Typ ist. Und heute noch, und ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, nee, ich lese jeden Menschen, kannst du gar nicht. Es gibt so Leute, die sind die krassesten Schauspieler, ja. Alter. Die sind mehr Hollywood als Hollywood, so weißt du. Aber das ist crazy. Aber dann denke ich mir auch, ey, sollte so sein. Lerne daraus. So ganz einfach. Weil dann heißt es schon wieder, ey, guck mal, wenn schon so jemand dich versucht, übers Ohr zu hauen, dann sei bei der nächsten Person so und so. Aber mutiere nicht zu diesem Arschloch, von dem ich am Anfang auch geredet habe.
Yes.
Guck einfach nur halt, dass du anders umgehst mit den Sachen, dass es vielleicht anders filterst, dass vielleicht, bevor es zu einem Gespräch mit dir persönlich kommt, erstmal vielleicht mit deinen Mitarbeitern geredet wird, wo deine Mitarbeiter auch genau wissen, oh, damit kann ich jetzt zu AK oder damit gar nicht.
Ja.
Ab und zu ruft mich auch mein Mitarbeiter und sagt, ey, zum Glück warst du nicht im Call. Sage ich, wieso? Digga, du hättest den nach einer Minute so auseinandergenommen. Ich so, echt so schlimm, der so grauenhaft. Ich so, oh, siehst du, zum Glück bin ich nicht da reingegangen. Ne? Und weil mittlerweile kennt sich auch dein Umfeld.
Ja.
Und du lernst einfach daraus. Ne? Aber man trifft immer noch irgendwelche Hayopais. Das gehört dazu, Mann.
Auf jeden Fall. Ja, geil, Mann. Hey, AK, ich bin so happy mit dem Gespräch. Du hast so viel Value gedroppt. Ja, Mann. Und das
trotz Dankeschön. Deiner... Er hat echt Spaß gemacht, ja. Alter.
Trotz, dass du compromised bist. Ich habe noch eine Abschlussfrage an dich, die passt auch ja, gerade richtig gut zu dem Thema, was wir jetzt gerade gehabt haben, zu diesem Dazugehören oder eben manchmal auch gegen den Strom zu schwimmen. Und zwar, die Frage stelle ich immer wieder gerne zum Schluss. Mit welcher dir ganz wichtigen Wahrheit, also etwas, was dir super wichtig ist und was du für dich ganz klar als wahr erachtest, als richtig erachtest, stimmen dir nur die wenigsten Leute zu?
Dass alles aus einem gewissen Grund so passieren soll. Dass alle, ich habe mich früher sehr krass geärgert, wenn Sachen nicht funktioniert haben, wo ich aber fest davon ausgehe, dass sie funktionieren werden. Und ich habe mich sehr darüber geärgert, habe Fehler gesucht, auch teilweise auch Fehler bei anderen, weil ich es nicht wahrhaben wollte. Dann musste ich aber feststellen, und ich rede nur von mir. Also ich kann wirklich nur aus meiner Erfahrung reden, ne? Und dann muss ich aber feststellen, ey, Gott sei Dank hat das nicht funktioniert, weil hätte das jetzt funktioniert, hätte das, was heute passiert ist, nicht geklappt. Und das, was heute passiert ist, ist 10-mal so geil. Und das war in den letzten, boah, also in den letzten 6-7 Jahren wirklich nur so gewesen. Das heißt, wenn heute nicht mehr Sachen funktionieren oder nicht klappen, irgendein Deal nicht zustande kommt, Man ärgert sich aber anders. Echt? Nicht geklappt? Schade. Woran lag's? Ah, okay. Ja, alles klar. Dann tschüss. Bumm. Weil ich weiß, der liebe Gott hat was anderes mit dir vor. Was viel Geileres mit dir vor. So. Und das ist halt dann das, woran ich glaube, dass nichts ohne triftigen Grund passiert. Und, viele sagen dann, nee, du musst dafür kämpfen. Das ist, ja, natürlich musst du dafür kämpfen. Aber tust du doch dein Leben lang. Du kämpfst doch dein Leben lang, dass Sachen halt richtig funktionieren. Aber vielleicht ist das, was jetzt da schiefgelaufen ist, genau das, was du nicht gesehen hast, weil du vielleicht blind warst oder irgendwas, was dich vielleicht kaputt gemacht hätte. Deswegen, bis jetzt war es tatsächlich immer so. Egal, was da geklappt hat, ich habe mich immer geärgert. Und das, seitdem ich wirklich halt selbstständig und auch fokussiert bin in der Agentur, meine Mitarbeiter habe und so, dass immer was Geileres passiert ist und ich mich einfach anders ärgere, mit einem leichten Schmunzeln und oder wenn ein Kunde irgendwie nicht abliefert, 10-mal später zahlt und so, dann bin ich einfach knallhart und sage, ey, ich bin raus. Auch wenn ich vielleicht auf super viel Geld verzichte und keinen Ersatz vielleicht habe für diesen Cashflow, der gerade wegfällt. Aber ich denke mir, ey, meine Zeit und alles ist mir so viel wertvoller. Der Mann da oben, der hat schon was anderes mit mir vor. Ich drop das jetzt. Ich kick das jetzt raus. Und das verstehen halt viele nicht. Auch meine Mitarbeiter sagen, ey, bist du dir sicher? Aber hol doch zuerst mal den und den rein, bevor du das machst. So, nein, ich habe keine Kraft mehr. Ich will das nicht mehr. So, ich meine Zeit und mein Kopf und alles, das ist mir viel zu wertvoll. Und es gibt einfach, die größte Krankheit ist einfach Stress und ich will einfach diesen Stress loswerden. Und da wird schon was anderes Cooles dabei rumkommen. Deswegen sage ich immer, nicht traurig sein, wenn irgendwas nicht funktioniert. Es ist was anderes für dich geplant. Bleib einfach am Ball, arbeite hart an dir, bleib korrekt. Und es wird schon so passieren, wie du es dir vorstellst, solange du halt die guten Absichten hast und alles andere kommt von selbst.
Aho.
Yeah.
Vielen Dank, Brother,
ja, dass
du hier warst. Hey, bevor du jetzt abhaust, eine wichtige Frage. Hast du durch diese Episode in irgendeiner Weise Mehrwert für dich generieren können oder hat sie dich unterhalten oder zu neuen Erkenntnissen gebracht? Dann tu mir einen Gefallen und gib mir 15 Sekunden deiner Zeit und bewerte den Chainless Life Podcast jetzt in deiner App mit einer 5-Sterne-Bewertung. Ob das Apple Podcasts, Spotify oder eine andere App ist, spielt keine Rolle, aber dein Support zählt, denn Support ist kein Mord. Ich bedanke mich jetzt für jeden, der sich diese 10 bis 15 Sekunden genommen hat und wenn du mehr über unseren heutigen Gast, über über mich oder The Chain is Life erfahren möchtest, dann check auch unbedingt die Links in den Shownotes ab. Dort findest du nämlich unter anderem auch einen Link zu unserem neuen Freiheitstest, in dem du innerhalb von 7 Minuten herausfinden kannst, wie frei du wirklich bist. Besten Dank und wir hören uns nächste Woche wieder. Dein Mischa. Peace.